Herzlich willkommen zum Chaos Radio Nummer 32. Heute wieder Mittwochabends auf LoRa 94.2. Wir werden euch heute ein bisschen was über unseren jetzt wieder anstehenden Chaos Communication Congress erzählen. Das ist ein Event, wo wir vom Chaos Computer Club uns einmal im Jahr treffen, viele Vorträge machen und wo ein lustiges Beisammensein ist. Und darüber werden euch heute der Chris,
Gude,
und ich ein bisschen was erzählen. Und danach werden der Chris und ich ein Thema, das uns beide viel beschäftigt, vertiefen, nämlich Speicher. Wir arbeiten beide bei einer Firma, die was mit Speicher zu tun hat und dachten uns, deshalb erzählen wir euch heute doch mal ein bisschen was, wo es herkommt, was Speicher so ist und warum es toll und wichtig ist und warum es an manchen Stellen auch nicht so toll ist. Toll ist Speicher zum Beispiel, wenn man ihn mit auf den Kongress nimmt. Da gibt es ja nämlich auch jedes Jahr in diesem riesen Netzwerk, was da aufgebaut wird, immer wieder jede Menge Dateiserver, wo dann die Leute ihre Copylefted, also frei zu kopierenden Sachen austauschen können.
Ja, Talks von den letzten Jahren des Kongress, immer sehr, sehr beliebt, alte Sachen nachzuhören, weil da teilweise so viele Grundlagen vermittelt werden, dass sich das über Jahrzehnte noch lohnen wird, da reinzugucken.
Ist tatsächlich so. Heute habe ich erst wieder gesehen, dass von einem Kongress, der schon wieder 12, 13 Jahre alt ist, einer der Leute mit dabei war. Oder einer der Leute einen Talk gemacht hat, der mit dabei war, als der Zuse 22, Z22 gebaut wurde. Also ist bei weitem nicht mehr einer der ersten Computer, aber heutzutage ist es schon echt selten, dass man mal Leute hat, die damals noch mitgebaut haben und die einem da so viel über die Geschichte erzählen können.
Also, als Bugs noch Käfer waren.
Genau, im Wortsinne, ja. Ja, also es gibt immer viele spannende Vorträge. Du hast vorhin schon erzählt, du hast auch mal reingeschaut, Chris, was dieses Jahr wieder so ansteht. Worauf freust du dich am meisten?
Oh, ich habe mir jetzt, bin kurz über den sogenannten Fahrplan geflogen. Das ist die Liste der Veranstaltungen, die da stattfinden. Also der Kongress selber besteht aus verschiedenen Schichten. Eine der großen Sachen sind die Talks. Das sind Vorträge von der Bühne runter. Ja. Und die finden in verschiedenen Tracks statt. Es gibt Kultur, es gibt Technik, viele andere, kann man nachschauen. Und die finden über die verschiedenen Tage statt. Der Kongress hat 3, 4 Tage üblicherweise.
Ich glaube, es sind 4 Tage. Für mich verschwimmt das immer ein bisschen, weil ich immer schon früher da bin und später gehe. Aber ich glaube, offiziell ist es vom 26. bis zum 30. Ich schaue aber nochmal, wenn du erzählst.
Mit Programm, ja. Und das verteilt sich da nochmal auf die verschiedenen Säle. Aktuell gibt es 4 Säle. Der Kongress ist enorm gewachsen. Dieses Jahr das 31. Mal. Und in Hamburg übrigens, solltet ihr auch wissen. Und für mich waren so die Highlights beim Drüberfliegen direkt auf Tag 1. Saal 1, üblicherweise der größte. Mittlerweile gehen in den großen Saal vermutlich mehr Leute rein als in das alte Kongresscenter komplett.
Ich glaube, 8000 sind es.
Ist der Wahnsinn. Geht um SCADA. Das ist ein Industriesteuerungsprotokoll. Wird in vielen Industrieanlagen verwendet, unter anderem die Atomzentrifugen.
Dadurch ist es bekannt geworden, das Wort SCADA, ne?
Ja. Dann scheinen irgendwie Flugzeuge sehr viel SCADA zu verwenden, Atomkraftwerke, normale Kraftwerke, alles SCADA. Und da gibt es wohl Sachen aus dem Hackerbereich zu berichten. Dann ist mir aufgefallen, ein Talk. Osmo GMR, da scheint es um eine selbstgeschriebene Mobilfunkanwendung zu gehen. Und zwar nicht das, was ich auf meinem Display von meinem Smartphone sehe, Mobilfunkanwendung, sondern auf der anderen Seite, wenn das Smartphone mit dem Netzwerk redet. Das waren bisher immer, waren da Bausteine im Hintergrund, im Netzwerk eingesetzt von großen Firmen, die riesen Vertragswerke und unglaublich teure Komponenten angeboten haben, wo dann nachher auch keiner mehr drüber reden durfte und keiner reingucken durfte. Und es hat sich eine Gruppe Leute zusammengetan, die haben das nachgebaut und die haben das dann veröffentlicht. Und jetzt kann man sich mehr oder weniger zu Hause in seiner Garage selber ein Mobilfunknetz aufbauen. Musst du aufpassen, das könnte verboten sein, aber gehen tut's. Was mir auch aufgefallen ist, Carsten Nohl ist wieder mit dabei. Der
Wer ist das?
Carsten Nohl.
Gar nichts.
Gar nichts. Das ist der, wo ich beim ersten Mal auf dem Kongress war. Ich weiß noch nicht mehr, wie lange das her ist. Es ist noch nicht lange her. Ich bin noch nicht lange dabei. Und auch nicht regelmäßig. Aber Carsten Nohl hat damals, da wo ich das erste Mal dabei war, hat der. Rülpst.
Ja, Prost.
Damals hat Carsten Nohl, wo ich das erste Mal dabei war, live auf der Bühne ein Meldungen-Datagramme aus dem GSM-Netz entschlüsselt. Und das, ich habe mich gefühlt, als wäre ich live dabei gewesen, wie Geschichte geschrieben worden ist. Also mal eben auf der Bühne mit so ein paar 25-Euro-Handys mit ein paar Kabel dran gefrickelt, an einen normalen Haushaltscomputer gesteckt, eine USB-Festplatte dabei und puff, wir entschlüsseln das verschlüsselte Mobilfunkprotokoll.
Das die ganze Welt mehr oder weniger benutzt, natürlich, ne?
Ja, erfolgreich seit 30 Jahren und das ist für Kryptographie eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Und so kam es dann, dass Carsten Nohl und seine Kumpels dann auf der Bühne standen und live irgendwelche SMS entschlüsselt haben. Also ich war total hin und weg und fertig und die Jahre später ist Carsten Nohl immer wieder aufgetaucht und hat immer wieder interessante Sachen vorgeführt.
Diesen Effekt, den du meintest, du saßt da in einem Talk, wahrscheinlich um dich rum damals Hunderte, heute Tausende andere interessierte Leute. Und dieses Gefühl, einfach zu realisieren, wow, hier passiert wirklich was Großes und das wird die Welt verändern. Das hatte ich auch schon ein paar Mal auf dem Kongress. Ich erinnere mich damals, als Dan Kaminski mit seinen DNS-Attacken, das war, glaube ich, nicht auf dem Kongress, sondern auf dem Camp, aber ähnliche Veranstaltung, ähnliche Umgebung. Als er das damals ein bisschen veröffentlicht und erzählt hatte, da dachte ich mir auch, oh mein Gott, jetzt ist es vorbei. Aber es geht ja doch immer weiter.
Ja, auch viele positive Sachen auf dem Kongress. Gibt es dann Talks, wo dann Entwicklungen zusammengefasst werden und wo man versucht, die Welt in bergauf zu steuern und ist immer sehr interessant. Und ein paar Standards gibt es auch immer, den Jahresrückblick ist immer interessant. Dann,
die Security Nightmares mag ich persönlich sehr gerne. Da gibt es dann nämlich einmal im Jahr zum Kongress immer die zum einen die Rückschau, was von den vergangenen Sicherheitsalbtraum-Nachrichten, um es mal ins Deutsche zu übersetzen, wahr geworden ist, was noch schlimmer kam, was leider gar nicht so selten ist. Und dann gibt es natürlich die äußerst humoristische Prognose jedes Jahr, was wird nächstes Jahr passieren. Und es ist erstaunlich, wie häufig sie dann doch, auch wenn meistens mit ein paar Jahren Versatz, treffen mit ihren Prognosen. Also das ist auch ein Must-Have-Talk für mich jedes Jahr.
Ja, auch immer wieder schön und äußerst chaotisch das Jeopardy. Nennen die das auch Jeopardy?
Das wird es, glaube ich, nicht mehr geben dieses Jahr. Oh. Zumindest die Münchner, die es bislang immer gemacht haben, haben letztes Jahr, also das waren Ray und Zach, die haben letztes Jahr angekündigt, dass sie zu alt werden dafür und keine Lust mehr haben. Und sie haben aber natürlich auch gesagt, Nachfolger sind sehr gerne gesehen. Und ich weiß nicht, ich habe nicht gehört, dass es stattfindet. Oder hast du schon was gesehen?
Okay. Ja, beim Durchklicken vom Fahrplan habe ich leider noch nichts gesehen.
Ach so.
Aber das muss nichts heißen.
Ja, das muss gar nichts heißen. Vieles passiert spontan. So eine Stelle, wo auch sehr viel spontan passiert, was jetzt nichts mit Vorträgen zu tun hat, sind die Assemblies.
Ja.
Das ist ja eigentlich der noch viel spannendere Teil, weil man da noch weniger weiß. Es ist nicht bekannt, was kommen wird. Bei den Assemblies, da bringen halt alle Gruppierungen, häufig sind das jetzt einfach so Leute, die sich wie wir aus regionalen Zusammenhangsgründen treffen. Und teilweise sind es aber auch Leute, die sich zu einem Thema oder zu einer bestimmten Software zusammensetzen und dann den Kongress nutzen, um mit ihrem Assembly zu ihrem Thema ein paar Tage im Jahr wirklich vor Ort weiterzuarbeiten. Und das ist immer sehr spannend, weil es eine sehr offene Umgebung ist. Man kann da einfach mal durchlaufen und wenn irgendwas für einen spannend aussieht, zum Beispiel blinkende Sachen oder Antennen oder dann kann man einfach hingehen und die Leute ansprechen. Und es ist jedes Mal wieder toll, wie offen die Menschen dann doch auf einen sofort zugehen oder antworten und halt erzählen, was sie so tun.
Ja, ich habe mir auch ein paar Tipps aufgeschrieben und dabei steht als allererstes Fragen, Fragen, Fragen. Also ja. Wenn da jemand hingeht, der keine Fragen beantworten will, der wäre wahrscheinlich erst gar nicht hingegangen, dementsprechend.
Ja, ist tatsächlich so. Und man mag es ja nie glauben, wenn man nicht selbst dort war. Aber die Nerds, die sonst so verschrien sind, die Geeks und Nerds, so verschrien sind, sozial inkompetent zu sein, sind gar nicht so sozial inkompetent, wie man immer denkt. Ganz im Gegenteil, es gibt jetzt sogar eine neue Idee, ein neues Projekt für den Kongress, das ist Auticare. Da haben sich ein paar von den Leuten, die vorbeikommen, quasi als Mission gesetzt. Wir helfen, dass der Kongress nicht nur für die durchschnittlichen Menschen, sondern auch für Autisten, die ja durchaus andere Herausforderungen haben, cool wird. Und das Ganze ist entstanden, nachdem vor 2 Jahren, glaube ich, eine Autistin das erste Mal auf dem Kongress war und sie hatte sich so ein recht cooles T-Shirt, so eine Anleitung gemacht, wo halt drauf stand, sprech mit mir, trink ein Bier mit mir, aber bitte nicht anfassen, weil das für sie halt sehr, sehr schlimm gewesen wäre. Mhm. Und es hat alles wunderbar funktioniert und sie hatte einen ganz tollen Kongress und sie hat da selbst auch einen Blogpost geschrieben, den tun wir euch auf unserer Website vielleicht noch verlinken. Dass das alles ganz toll war für sie und so ein bisschen daraus, auch aus ihrem Dankesbrief, den sie dann an die Veranstalter geschrieben hat, hat sich dieses neue Programm gegründet. Und ja, das ist nicht das Einzige, es gibt auch eine Kinderbetreuung und auf dem Kongress, es gibt, glaube ich, wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann, was man so brauchen kann.
Mhm, es gibt einen speziellen Jugendlichentag, habe ich heute noch den Podcast vom Chaos Radio, von Radio Fritz aus Berlin gehört. Gibt es einen ganzen Tag für Jugendliche, wo... Jugendliche sind sowieso kostenlos im Eintritt, haben sie gesagt. Und ein Elternteil, ein begleitendes Elternteil, kriegt dann auch freien Eintritt. Und dann gibt es dann auch Jugendveranstaltungen. Es wird in verschiedenen Ecken und Stellen wird gelötet. Ich habe zum Beispiel, als ich das letzte Mal da war, habe ich ein Armband gebaut, was RFID-Lesegeräte entlarven kann. RFID-Lesegeräte funktionieren so, die senden Funkenergie in die Luft, das ist unsichtbare Strahlung, genauso wie das Radio, hier gerade das Radio tut, oder WLAN. Und mit der Funkenergie werden dann die kleinen Chips, die in alle möglichen Sachen eingebaut sein können, wie Kleidung oder Ausweise
oder
EC-Karten. Ja, meine Bank war auch so freundlich, mir eine zu schicken.
Ja.
5 Minuten mit der Hotline geredet, konnte er nicht verstehen, was ich von ihm wollte. Und wir haben dann ein Armband gebaut, nach Anleitung mit gestellten Materialien. Und dann habe ich eins gebaut, das durfte ich behalten. Und dann habe ich noch ein paar weitere gebaut und die werden dann verkauft für einen guten Zweck oder irgendwas, um irgendwie ein Gemeinschaftswohl.
Mhm. Und in ganz vielen Assemblies gibt es solche Sachen, wo ihr auch einfach mitmachen könnt. Und es gibt auch Workshops, das ist so ein Zwischending zwischen den Assemblies und den Vorträgen. Und in den Workshops lernt man dann zum Beispiel das Löten, wenn man das lernen möchte. Und das richtet sich auch an Jugendliche, ganz besonders an Jugendliche, aber eigentlich an jeden. Also es gibt keine Altersgrenze oder es gibt eigentlich überhaupt kein Merkmal, das du haben musst oder nicht haben darfst, wenn du auf den Kongress willst. Das Einzige, was, glaube ich, wichtig ist, ist vielleicht interessiert zu sein an den Themen. Und das ist aber gar nicht schwer, weil das ist ja nicht nur das Technische, sondern es gibt auch wirklich kulturelle Sachen. Viele Leute machen sich Gedanken drüber, wie verändert das Internet und die neuen technischen Entwicklungen, die wir haben, unsere soziale Interaktion und welche Fragen werden vielleicht auch, wenn es um Themen wie Gesetzesbildung geht, in Zukunft relevant. Also es ist wirklich sehr vielfältig. Es gibt auch viele Künstler.
Ja, Kunst und Kreative. Teilweise werden Kleidungsstücke mit elektrisch leitenden Fäden zusammengenäht oder nachträglich versehen und dann werden überall leuchtende Punkte dran gemacht und dann gibt es einen kleinen Mikrochip, der kommt dann hinten in die Hinterntasche von der Jeans und dann blitzt dann die ganze Hose bei jedem Schritt auf zum Beispiel.
Ja, auch eine schöne Spielerei. Ja, wir könnten uns jetzt, glaube ich, eigentlich noch mindestens 3 Stunden weiter über den Kongress unterhalten, weil es so awesome und spannend und vielseitig ist jedes Mal.
Ja, lass mal machen. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Auch wenn alle sehr offen sind, manche von diesen Hackern sind ein bisschen scheu, dementsprechend ja, ansprechen, ja, fragen.
Aber und nicht fotografieren.
Besonders fragen, wenn ihr Fotos machen wollt. Ja, nicht einfach mit der Kamera rumrennen oder so. Aber das dürfte da auch noch angeschrieben sein. Und ich gehe davon aus, dass die meisten dann, wenn die das bemerken, fotografiert zu werden, auch noch freundlich darauf hinweisen. Und wer elektronische Geräte mitbringt, für die kleineren Nerds unter uns, keine Standardpasswörter verwenden. Da gab es mal, glaube ich, einen Kongress, wo es irgendwie sehr beliebt war, ein jailbroken iPhone mitzunehmen. Und der Jailbreak hat dann irgendwie für den Benutzer zum Komfort eine Zugriffsschnittstelle eingerichtet und hat da ein Passwort drauf gemacht. Und das war bei allen gleich. Und man hätte das ändern sollen. Und da gab es dann, glaube ich, etwas.
Ja, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Warnung, weil der Hintergrund der Sache ist, auf dem Kongress kriegt ihr echte IP-Adressen im echten Internet. Das ist nicht so, wie wenn ihr euch zu Hause mit eurer Fritzbox oder wie auch immer euer Router heißt, verbindet, dass ihr dann in einem eigentlich privaten Netzbereich seid, sondern ihr habt dann eine echte IP-Adresse im Internet, wie jeder andere Server oder jeder Internetanbieter, Internetdiensteanbieter auch. Und entsprechend sind natürlich eure Geräte, mit denen ihr euch zum Beispiel mit dem WLAN verbindet, dann für die ganze Welt sichtbar. Und der Kongress ist tatsächlich auch ein international bekanntes Event. Und entsprechend sollte man, wenn man mit seinen Geräten online geht, auf jeden Fall schauen, dass man so das Basisprogramm an notwendigen Schutzmechanismen aktiviert hat.
Firewalls.
Genau. Und im besten Fall, wenn man sich der Sache nicht sicher ist, gar nicht erst online gehen oder mal schauen, ob man jemanden Sympathischen findet, der einem da ein bisschen hilft, sein Gerät abzusichern. Sollte auch nicht so schwer sein, da jemanden zu finden, der hilft.
Ja, ich habe es ein bisschen, bei meinen Besuchen wusste ich nicht so genau, was mich da erwarten würde in dem Netzwerk. Und es wurde auch sowieso häufig über die Qualität, Stabilität und Geschwindigkeit des schnurlosen Netzwerks ein bisschen gemeckert, und dann habe ich mir das halt komplett gespart und habe dann mit meinen Smartphones die Standard-Mobilfunk-Datenverbindung verwendet und bin damit dann gewissermaßen vom Kongress mit meinen ganzen Geräten getrennt geblieben.
Mhm. Ja, letztes Jahr gab es auch eine Menge Leute, die irgendwie den Verdacht hatten, dass ihre Mobiltelefone angegriffen wurden, obwohl sie nicht im WLAN waren. Und das hat sich dann aber verstreut. Also scheinbar ist da nichts passiert. Aber man erwartet es so ein ganz kleines bisschen, wenn man auf so ein Event geht.
Ja, kann man nie wissen. Es kommen ja doch Hacker. Und wie du schon sagst, wenn man eine Public-IP-Adresse kriegt, dann ist man aus der ganzen Welt zu erreichen. Und da sitzen bestimmt auch Leute irgendwo in anderen Kontinenten und fragen sich, was die Hacker denn auf ihren Computern haben.
Genau, und das sind dann wahrscheinlich noch nicht mal so die üblichen Kriminellen, die man findet, oder andere Hacker, die eigentlich nur Gutes tun wollen, sondern das sind dann durchaus auch irgendwelche Dienste oder sowas, die halt ein Interesse dran zu haben, mitzubekommen, was wir machen. Ja. Wobei die dann auch vor Ort sind, aber gut.
Ja, es wird ein wenig dunkel und spekulativ.
Gibt es noch irgendwelche wichtigen Punkte auf deiner Kongressliste?
Ja, der letzte Punkt in meinen Tipps ist, die Talks durchgehen. Wenn man sich nicht sicher ist, wann man hin möchte oder wie viel Geld man für ein Ticket bezahlen möchte, weil es gibt Karten für den gesamten Kongress, die sind bisschen teurer, dafür kann man kommen und gehen, wann man will. Und es gibt aber auch Tageskarten, die sind bedeutend günstiger. Und wenn man nicht sicher ist, wie viel Geld man ausgeben will und wann man hin will, den Fahrplan durchgucken, nach interessanten Themen suchen, einen Tag durchplanen mit der Webseite. Bisher gab es auch immer eine App, die man runterladen könnte für alle Betriebssysteme. Und da kann man sich dann was zusammenklicken und die App erinnert einen dann dran, wann man wohin gehen soll, damit man nichts verpasst. Und dann schaut man sich an, welchen Tag man haben will. Dann geht man hin, kauft eine Karte, kriegt ein cooles Bändchen, kann man reingehen und rumnörden. Und wenn gar nichts geht, Streams gucken. Einfach mit anderen Nerds treffen zu Hause, oder es wird üblicherweise in viele Hackerspaces nennen wir das. In viele Hackerspaces wird einiges live übertragen. Wurde bisher immer, wird garantiert dieses Mal auch.
Genau. Und wenn auch das nicht klappt, weil du vom 27. bis zum 30. Dezember einfach woanders sein musst und vielleicht nicht online bist oder keine Zeit hast, dann kannst du dir natürlich auch kurz danach dann auf media.ccc.de die kompletten Mitschnitte in aller Regel in Full HD anschauen. Das heißt, unser VOC, unser Video Operations Center, gibt sich da wirklich sehr viel Mühe, schnell und in guter Qualität die Mitschnitte bereitzustellen. Und also letztes Jahr hat es auch wieder echt super geklappt. Teilweise dann sogar die Vorträge, die live übersetzt wurden, in beiden Sprachen oder in allen Sprachen. Also es, selbst wenn ihr es leider nicht schaffen solltet, dieses Jahr vorbeizukommen, lohnt sich ein paar Tage später mal die diversen Webseiten abzuklappern. Da wird es viele spannende Sachen ganz for free geben.
Ja, wird alles auf Permanentspeichern abgelegt.
Genau. Und damit wären wir schon beim nächsten Thema, oder? Oh. Speicher. Aber lass uns vorher mal noch kurz unseren Jingle spielen.
Hier ist Lothar München. 92.4.
Okay, das war ein wunderbarer Jingle. Und wir machen weiter mit unserem zweiten Thema heute, nämlich
Storage,
Speicher. Wie wollen wir anfangen? Wollen wir ein bisschen in die Historie gehen?
Ja, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. So in der ganz uralten Vergangenheit, wir hatten es am Anfang kurz erwähnt von SUSE, einer der Pioniere der Computertechnologie. So in dem Zeitrahmen gab es Storage gar nicht so richtig. Da auch eine interessante Frage.
Da waren Computer tatsächlich nur Rechenwerke, ne? Denen du im Prinzip in ihre vorgesehenen Plätze dafür einzelne Zahlen gegeben hast und das haben sie dir ausgerechnet und dann musstest du neue Sachen von Hand einfüllen in diese Register oder in diese Stellen, wo du die Zahlen einfügen konntest.
Ja, das gab es dann schon als mechanische Maschinen, die man vermutlich auch Computer nennen könnte. Und was ich meine ist, Permanentspeicher es gab Speicher, aber die Unterscheidung zwischen flüchtigem und Permanentspeicher gab es noch nicht, weil früher hatten manche von den Computern hatten sogenannten MRAM. Das waren.
Wofür steht? Also RAM kenne ich gerade noch. Das ist der Random Access Memory. Das hat ja jeder Rechner heutzutage, der Arbeitsspeicher. Aber wofür steht M?
M steht für magnetisch. Und ich stelle gerade fest, dass ich das nicht ganz korrekt benutze. Es war Ringkernspeicher. Mhm. Da war die Art und Weise, wie der Arbeitsspeicher, wo Instruktionen und Daten abgespeichert werden, bis sie verwendet werden oder verändert werden vom Computer, von dem Prozessor, werden im Speicher abgelegt. Und damals war es Ringkernspeicher. Und der Gag war, dass man da drin die Bits abgespeichert hat durch Magnetisierung von kleinen, winzig kleinen, das sind so Dinger, die man nicht mal auf eine Nadel drauf kriegen würde, so richtig. Kleine Magnete drauf schreibt.
Lass uns noch mal ein Stück zurückgehen.
Ja.
Sorry. Du hast gerade gesagt, mit diesen Ringkernspeichern konnte man Bits abspeichern. Was ist ein Bit?
Bit ist die kleinste Informationseinheit für unsere modernen Computer. Das ist.
Okay, und was kann in so einem Bit drinstehen? Kann da dann zum Beispiel mein Name direkt drinstehen, Robin? Oder?
Nein, weil dein Name ist noch nicht zerlegt in die kleinste Einheit. Robin ist zum Beispiel, kann man zerlegen in R, O, B, I und N. Und im Computer geht das noch viel weiter runter. Bit steht für das englische Binary Digit und das ist eine Binärzahl. Und Binärzahlen haben nur zwei Werte. Die 0 und die 1.
Also wahr oder falsch quasi.
Zum Beispiel auch. Kommt auf die Interpretation an.
An und aus. Okay, ja.
Okay. Ja, Strom oder kein Strom. Und bei dem Ringkernspeicher halt auch Magnetfeld so oder nicht oder so.
Also magnetisiert oder nicht magnetisiert.
Technische Feinheit. Okay. Ich glaube ja.
Dann lass uns mal auf dem Level bleiben und das ein bisschen vereinfacht halten. Das heißt, wir hatten da jetzt einen Speicher, wo wir ganz viele magnetisierbare Ringkerne drin hatten. Mhm. Und je nachdem, ob einer von diesen Kernen magnetisiert oder nicht magnetisiert war oder über die Art, wie er magnetisiert war, konnten wir pro Ringkern eine binäre Zahl oder eine binäre Stelle, also 0 oder 1, darstellen.
Ja.
Habe ich richtig verstanden?
Ja. Okay. Mhm. Und das ist dann der Speicher gewesen. Und der Gag daran war, ich habe ja gesagt, es gibt keine, damals gab es keine Trennung zwischen Permanentspeicher und flüchtigem Speicher, weil die Magnetkerne so bleiben, wie sie sind, auch über Jahrzehnte. Mhm. Ein Arbeitskollege von mir hat sich auf eBay eine Platte Ringkernspeicher gekauft. Wenn man sich die anguckt, es ist der Wahnsinn, das sieht aus wie ein gewobenes Geflecht, dass da winzig kleine Magnete eingebaut sind, kann man so gar nicht sehen. Und wir haben da recherchiert, die kommt aus irgendeinem uralten Geldautomat und wahrscheinlich sind da immer noch entweder Programmcode oder Daten oder sonst irgendwas in den Magneten drin, die man jetzt noch rauslesen könnte. Aber das ist alles fürchterlich groß und fürchterlich aufwendig gewesen und den ganzen Krempel mechanisch zu flechten. Es besteht aus Kupferkabeln
und kleinen
Kringeln und.
Jetzt muss ich kurz nachhaken. Gerade hast du gesagt, das war ein Geflecht, wo man gar nicht die einzelnen Kerne erkennen konnte
und nicht mit
winzig
dem Auge,
klein.
Ja. Mhm.
Und jetzt sagst du, es ist riesengroß und heute kann man das gar nicht mehr lesen. Ich glaube, das ist was wir dazu erwähnen sollten. In den letzten. Ja, wir können jetzt beliebige Zeitspanne nehmen, aber in den letzten 30 Jahren war es auf jeden Fall kontinuierlich so, dass alles immer viel, 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 viel kleiner geworden ist. Mhm. Und während es, aus welcher Zeit kam der Ringkernspeicher? War das so 70er, 60er?
Apollo-Mondlandung-Style.
Okay, also in dieser Zeit, lange bevor es mich gab, konnte man es schon nicht mehr mit den Augen erkennen und trotzdem ist es gigantisch groß im Gegensatz zu den, also von der physikalischen Abmessung her gigantisch groß gewesen, im Gegensatz zu den winzigen Chips, die wir heute haben.
Ja, auf heute kriegt man auf einen Millimeter, weiß ich nicht wie viele, Hunderte, Tausende, Zehntausende, eine Million, ich weiß es schon gar nicht mehr, Transistoren drauf. Und früher waren auf dem Millimeter vielleicht 2 oder 3 von diesen Ringkernen, weil das waren mechanische Objekte, die musste ich irgendwie aus einer Kiste nehmen und dann musste ich da 2, teilweise 3 Kupferdrähtchen durchfummeln und dann musste ich die Kupferdrähtchen weiterführen und durch den nächsten Kringel fummeln. Und so kommt es dann, dass die zwar fürchterlich klein waren, weil ich die anfassen musste, waren zum Anfassen zu klein, aber wiederum so groß, dass man davon ganze Matten, Stapel, kühlschrankgroße Kisten zusammen häufen musste, um überhaupt eine nennenswerte Menge an Speicher zusammenzukriegen. Und es war fürchterlich teuer und unglaublich schwer und sau langsam, aber damals das Tollste, was man sich überhaupt vorstellen konnte, weil man konnte daran Sachen abspeichern. Und wenn man den Computer ausgemacht hat und stromlos und alles Mögliche und wieder eingeschaltet, dann waren die Sachen immer noch da und man konnte die manipulieren, verändern, rauslesen, addieren. Wahnsinn, das hat eine Flexibilität ermöglicht, die es vorher nicht gab. Früher gab es Lochstreifen.
Wollte ich gerade sagen, dass der Grund, warum die Leute so begeistert davon waren, dass sie Sachen damit abspeichern konnten und den Strom aus- und anmachen konnten, war, dass halt die Möglichkeit davor war, im Prinzip ein Stückchen Papier oder Karton zu nehmen und da
Karton klingt gut, ja.
Löcher reinzumachen, beziehungsweise gab es auch verschiedene Modelle. Es gab welche, die waren eher so auf einem optischen Weg, wie sie funktioniert haben. Das heißt, hell-dunkel hat gereicht. Dann gab es welche, die tatsächlich mit Metallstiften auf den Karton draufgetastet haben und immer wenn Loch drinnen war, entsprach das dann halt einer 0 oder einer 1, weil dann der elektrische Kontakt von dem Metallstift, der draufgedrückt hat, hergestellt wurde. Und da war es jetzt natürlich total innovativ, wenn man plötzlich kein Papier mehr durch seinen Computer durchschieben musste, sondern die Daten einfach so innen drinnen abspeichern konnte. Ja. Aber jetzt unterhalten wir uns schon ziemlich lang über den Anfang der Entwicklung und es ist noch ziemlich viel passiert seitdem bis heute, ne?
Jein.
Wir speichern immer noch Einsen und Nullen. Insofern ist nichts passiert.
Ja, aber Big News, immer noch Einsen und Nullen. Und in gewisser Hinsicht ist vieles einfach nur viel kleiner geworden und viel mehr. Das Konzept hat sich nicht viel geändert. Das ist immer noch von Neumann-Architektur, wo man ein Steuerwerk hat, was die ganze Sache kontrolliert, ein Rechenwerk, was die Operation durchführt und ein Speicher, wo die Instruktionen und die Werte drinstehen. Und das hat sich seit Jahren schon nicht geändert. Es gibt möglicherweise gibt es ein paar andere Computer, die anders funktionieren, aber das ist echt selten.
Ja, das ist vielleicht auch noch eine, super, dass du es erwähnst, Chris, eine echt wichtige Sache, die so fürs Grundverständnis her interessant ist. Diese Rechnerarchitektur, wie der Chris gesagt hat, es gab ein Rechenwerk, das hat nichts anderes gemacht als gerechnet. Und das gibt es auch bis heute noch. Du hast heute in deiner CPU Module oder Teile, die nichts anderes machen, als Zahlen umzurechnen oder mit Zahlen verschiedene Rechenoperationen zu machen. Mhm. Dann hast du auch in heutigen CPUs noch die Steuereinheiten, die halt einen Programmfluss darstellen. Das heißt, die sorgen dafür, dass die Recheneinheiten die richtigen Eingaben und Ausgaben bekommen. Und das machen sie typischerweise anhand des Speichers. Das heißt, irgendwo kommen die Daten meistens von einem Speicher und gehen auch wieder zu einem Speicher hin. Und das ist heute, wenn du ein Smartphone oder ein Laptop oder Google Glasses hast, dann hast du bis heute diese gleichen Elemente da drin. Und drum hat sich auch der Speicher im Grundsätzlichen nicht verändert.
Nee, was dann später dazu kam, war die Unterscheidung von permanent und flüchtigem Speicher. Und wie das gekommen ist, ist, man wollte möglichst viel abspeichern und es sollte möglichst schnell sein. Aber da gibt es dann technologisch gibt es dann so einen Bruch. Man kann entweder viel abspeichern oder man kann es schnell abspeichern und schnell wieder darauf zugreifen. Und wenn man beides gleichzeitig haben will, wird es entweder fürchterlich teuer oder driftet so Richtung unmöglich ab. Mhm. Und an dem Punkt hat man dann das entwickelt, dass die Computer Arbeitsspeicher bekommen, wo die Daten drin sind, an denen sie gerade arbeiten, und den Permanentspeicher, wo sie Daten hintun können, die sie dann irgendwann mal brauchen. Und das ist dann so, wie man es heute üblicherweise kennt. Man geht in den Laden, kauft einen Computer, der hat lange nicht mehr gemacht.
Ja, der hat wahrscheinlich eine 4 Terabyte Festplatte heutzutage und eine 500 Gigabyte SSD und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher.
Ja.
Und
das sind so die Abstufungen von billig zu teuer und von langsam zu schnell. Die 1 Terabyte, das sind um die 1000 Gigabyte. Die Festplatte ist sehr billig, aber fürchterlich langsam. Da drehen sich Teile drin. Das erinnert mich so ein bisschen an die kleinen Magnetdonuts, die zusammengeklöppelt worden sind. Ja, drehende Metallplatten mit Magnetbeschichtung. Und dann die nächste Stufe ist dann eine SSD, wobei du dann beim Storage dann gleich vom Ringkernspeicher bis in die allerletzte aktuelle Erfindung gegangen bist. Mhm. SSD ist Chipspeicher, wo sich nichts drin bewegt.
Und die ersten beiden, also die wir gerade genannt haben, Festplatten und SSDs, sind Permanentspeicher, oder?
Permanentspeicher, ja. Genau. Ja. Und finden ihren Platz an einer ganz bestimmten Stelle in der modernen Rechnerarchitektur. Können wir auch noch drauf zukommen. Und dann gibt es dann noch die 16 GB RAM und die sind dann ganz anders angebunden an das Gesamtsystem Computer als die Festplatte oder die SSD und das ist kein Permanentspeicher. Wenn man da den Strom ausmacht, ist das weg und das ist bedingt durch die Art und Weise, wie das gebaut ist. Und es ist nicht, dass man das so will. Man würde sich freuen, wenn es bleiben würde, aber
das kann man jetzt, glaube ich, auch mal wieder ein bisschen, damit es ein bisschen leichter nachzuvollziehen wird. ganz einfach, für jeden von euch oder jeder von euch kann sich das ganz einfach vorstellen. Wenn ihr in eurem Textverarbeitungsprogramm, zum Beispiel OpenOffice Writer oder wenn ihr auf Arbeit kommerzielle Produkte benutzen müsst, Microsoft Word, wenn ihr da irgendeinen Text schreibt und dann ist der Text ja erstmal da. Ihr könnt hoch und runter gehen in eurem Dokument und auch Text, der nicht auf dem Bildschirm dargestellt wird, bleibt ja trotzdem da. Der ist aber jetzt nur im Arbeitsspeicher und wenn ihr in dem Moment den Strom ausmachen würdet, dann wäre euer Text erstmal weg. Das ist dieser flüchtige Speicher. Mhm. Ja. Und wenn ihr es dann tatsächlich mit eurem Textverarbeitungsprogramm auf eurer Festplatte zum Beispiel abspeichert, dann schreibt ihr eine Kopie der Daten in einen nicht flüchtigen bzw. permanenten Speicher. Und das überlebt dann auch, wenn ihr den Strom abschaltet und wieder anmacht und euer Computer dann neu startet. Das ist so der ganz wesentliche Unterschied aus der Sicht des Benutzers.
Jo. Und so hat sich das dann über die Jahrzehnte entwickelt, dass sich das immer weiter voneinander getrennt hat, der flüchtige und der Permanentspeicher. Und während der flüchtige Speicher mehr oder weniger über die Jahre hinweg relativ gleich geblieben ist, da sind nur die Transistoren immer kleiner geworden, sodass man immer mehr Bits in immer kleinere Bausteine quetschen konnte.
Vielleicht müssen wir das auch noch kurz erzählen. Früher waren es Magnetspulen, Magnetkerne.
Mhm.
Und die haben aber schon einfach aus einer elektrischen Sicht auch ein bisschen Nachteile, dass sie sich teilweise gegenseitig beeinflussen, dass sie unter Umständen bei externen Umwelteinflüssen immer schlechter zu lesen sein können. Und bei heutigen Chips, die auf irgendeinem Schaltkreis in einem Rechner sind, da werden Transistoren benutzt, die halt deutlich klarer schalten, mit denen man dieses digitale 1.0 viel besser und schneller und platzsparender abbilden kann. Das heißt, irgendwann gab es dann den Wechsel auf transistorenbasierte Rechner quasi oder auf transistorenbasierte Speicher auch. Aber seit diesem Wechsel hat sich eigentlich nicht viel geändert. Wie du gerade schon angefangen hattest zu erzählen, ist es nur immer kleiner und schneller geworden, effizienter.
Ja. Und mit der Effizienz kamen dann auch nicht nur höhere Taktzahlen, sondern auch weniger Stromverbrauch und mehr Bits pro Quadratmeter. Und so hatten dann die ersten Computer, ich will jetzt nicht ganz so weit zurückgehen, aber ich sag mal 32 Kilobyte.
Also die ersten Personal Computer,
ja,
also heute
Richtung kennt. C64 und sowas.
Was man sich daheim hinstellen kann, okay.
Und das ist so von der Größe her wie na, so ein mittelmickriges Bildchen im Internet. Da ist dann der gesamte Speicher weg mit einem Bildchen. Und heute haben die Rechner so im Schnitt 16 Gigabyte. Da fällt mir jetzt spontan nicht wirklich viel ein, womit man das mal auf einen Schlag vollkriegen würde.
Die Wikipedia vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Wikipedia schon in die Richtung geht, größenmäßig.
Ja, aber nicht der Text, sondern die Wikipedia mit allen ihren Bildern und möglicherweise noch Videos und Audiodateien und Sprachbeispielen und so. Da geht schon echt eine Menge rein. Und es ist ja immer noch die gleiche Technologie, nur schneller, besser, weiter, toller.
Mhm. Na und wo wir jetzt beim Thema Datenmengen sind, diese 16 Gigabyte flüchtiger Speicher, den man zum Beispiel als Arbeitsspeicher, also nur als temporäre Auslagerung für den Prozessor hat quasi, die sind ja gar nichts im Gegensatz zu den Kapazitäten, die man bei den Permanentspeichern heutzutage hat.
Ja, also der Wahnsinn.
Jetzt bei uns auf Arbeit, da sind Petabyte durchaus schon Größen, die realistisch bei manchen Kunden benötigt werden und dann halt auch noch bereitgestellt werden.
Jetzt verwirrst aber sogar mich. Was ist denn Petabyte?
Ein Petabyte.
Ach so.
Ein Petabyte sind im Prinzip 1024 Terabyte. Und ein Terabyte sind 1024 Gigabyte. Und ein Gigabyte sind verdammt viel. Aber das dürften die meisten unserer Zuhörer wieder kennen, was ein Gigabyte ist.
Ja, durch die Verbesserungen in den Effizienzen und in den Größen passieren auch interessante Sachen. Irgendwie ist die größte Festplatte, die du kaufen kannst, die hat immer 400 Euro gekostet. Oder damals 800 Mark oder sowas. Du gehst in den Laden und sagst, gib mir das beste, schnellste, größte Ding, was teilweise nicht mal in ein und demselben Gerät abgebildet werden kann oder will. Und dann geht jemand ans Regal und holt ein kleines Kästchen raus, legt dir das auf den Tisch und das kostet 400 Euro. Und das hat vor 10 Jahren so viel gekostet und vor 20 Jahren so viel und wird wahrscheinlich auch noch in 10 Jahren so viel kosten. Aber man kriegt halt jedes Jahr, in jedem Jahrzehnt, in jedem Jahr kriegt man halt was anderes.
Mhm, klar.
Und andere Geschwindigkeit, andere Speichergröße, andere Zuverlässigkeit ist auch so eine Sache, weil so Speichermedien und Speicher im Allgemeinen können auch mal Probleme kriegen.
Und dann keine Daten mehr speichern oder
gespeicherte Daten nicht mehr rausrücken.
Wenn es noch schlimmer läuft, werden sogar gespeicherte Daten verändert, ohne dass man es merkt. Und da kommen wir jetzt dann aber auch noch dazu. Da gibt es dann ganz viele Ideen, die man so hatte, um sich dagegen zu schützen.
Ja, Rettungssoftware auch sehr schön.
Aber bevor wir jetzt zur Rettungs- und Wiederherstellungssoftware kommen, lass uns doch nochmal kurz für unsere Zuhörer da draußen, die noch ein Leben haben und nicht den ganzen Tag nur über Speicher reden, zusammenfassen, welche permanenten Speichertypen wir heute so haben. Und ja, vielleicht wollen wir auch nochmal drüber reden, was so ihre Vor- und Nachteile sind. Was ich vorhin verstanden habe bei dir, ist, dass die permanenten Speicher alle langsam sind. Aber wenn ich jetzt in den Laden gehe, dann gibt es ja da trotzdem noch riesige Unterschiede.
Ja, alle anders langsam.
Lass uns doch unsere Zusammenfassung von schnell nach langsam machen. Nein, von langsam nach schnell.
Langsam nach schnell, da sind wir dann auch von alt nach neu.
Okay, dann lass uns unsere Zusammenfassung doch von langsam nach schnell machen. Ich glaube, das langsamste an Speicher, was du heute so in einem normalen Computerladen bekommst, dürfte eine Festplatte im 4-Terabyte-Bereich von der Größe, also eine große Festplatte sein, oder?
Da geht's schon los mit dem üblichen, ja, kommt drauf an.
Aber was ist mit CD-Rollingen, DVD-Rollingen?
Ja, das kam mir auch gerade in den Kopf. Wir durch unsere Arbeit sind wir da ein bisschen auf Festplatten gepolt. Wenn irgendjemand Storage sagt, kommt bei uns ein Bildchen von Festplatte. Aber es gibt noch ganz viele andere Sachen, auch USB-Sticks. Hast du gerade USB-Sticks gesagt?
Ich habe USB-Sticks gesagt.
Du hast USB-Sticks gesagt.
Das ist unpräzise. Eigentlich sollte ich sagen, ein USB-Flash-Speicher.
In Stickform.
In Stickform, ganz genau. Na, wir wollen uns heute auch primär auf die Festplatten konzentrieren, glaube ich. Man könnte alleine über die coolen optischen Sachen, die bei Blu-rays, DVDs, CDs passieren, auch wieder eine ganze Radiosendung füllen. Der gängigste permanente Speicher, einfach weil er praktisch ist, sind aber doch Festplatten, kann man sagen, glaube ich, oder?
Ja, das Praktische kommt auch daher, weil man die schreiben und löschen und wieder beschreiben kann in einzelnen Speicher.
Und sie sind relativ schnell. Ne? Also wenn du von so einer Festplatte, also eine Festplatte ist vereinfacht gesagt in Blöcke eingeordnet, die sich gleichmäßig über die Kapazität verteilen. Und jeder Block hat eine Nummer, eine Adresse. Und auf so einer Festplatte kannst du einen Block anfragen, entweder zum Lesen oder du kannst auch Daten auf diesem Block schreiben. Und bei den großen Festplatten, wie man sie heute im Geschäft bekommt, würde ich sagen, dass so eine Anfrage oder ein Schreiben von dem Block im ein- bis zweistelligen Millisekundenbereich ist.
Ja, ja? Tausendstel, Zehntausendstel Sekunden.
Genau, sowas in die Richtung.
Das klingt jetzt schnell für einen Menschen, besonders wenn man auf einen Paketdienst wartet. Aber für einen Computer ist das eigentlich echt langsam, weil der Milliarden von Instruktionen pro Sekunde durcharbeitet. Und dann sagt irgendjemand, und jetzt brauchen wir was von der Festplatte. Und dann sitzt die CPU da und wartet auf den Paketdienst.
Wartet ein paar Millionen
Instruktionen
lang, also ein paar Millionen Möglichkeiten, was mit den Daten zu machen, darauf, bis die Daten erst da sind. Das heißt, eine Festplatte ist schlimmer als DHL, kann man so sagen, für den Computer.
Das ist jetzt nicht nett. DHL hat bei mir größten Respekt.
Okay, aber es ist langsam. Verhältnismäßig
langsam.
Zu den schnelleren Sachen.
Ja.
Richtig schnell ist ein Arbeitsspeicher. Da reden wir von Nanosekunden, die das dauert. Wir wollten jetzt aber, habe ich selbst gesagt, bei den permanenten Speichern bleiben. Da gibt es noch die SSDs. Hat jeder in seinem Laptop heutzutage, oder? Ja, doch.
Genauso wie Computer habe ich schon ewig keine Laptops mehr gekauft. Bei der Firma, ja, gibt es nur noch SSDs. SSD steht für Solid State Disk und das ist Englisch und heißt Solid State.
Eine feste Zustandsplatte.
Platte. Eine Platte in einem festen Zustand. Ja, heißt so viel wie, es gibt keine beweglichen Teile mehr. Genauso wie im flüchtigen Arbeitsspeicher es keine beweglichen Teile gibt, gibt es jetzt in dieser Solid-State-Disk auch keine beweglichen Teile mehr. Wenn man sich das ein bisschen vorstellt, ist das so wie so ein super glorifizierter USB-Stick.
Jetzt muss ich schon wieder einen Schritt zurückgehen, obwohl ich gerade nach vorne gehen wollte.
Ja,
so,
bitte.
So eine Festplatte, die kann man sich ganz vereinfacht gesehen, fast ein bisschen wie so einen Plattenspieler vorstellen. Nur, dass er halt nicht über Konturen in der Oberfläche arbeitet, sondern über einen magnetisierten Film, der auf unserer Schallplatte, auf unserem Disk also auf unserem Teller ist. Mhm. Und da drüber ist ein Lese- und Schreibarm, der sich wie der Tonabnehmerarm bei einer Schallplatte von außen nach innen bewegen kann. Im Gegensatz zu einem Schallplattenspieler kann er aber bei einer Festplatte in beide Richtungen und sehr genau gesteuert werden, so dass dieser Lese- und Schreibarm, je nachdem, was der Benutzer oder der Computer anfragt, halt sehr schnell hin und her und auf jede Spur dieser Festplatte zugreifen kann. Und die eigentliche Disk mit dem magnetischen Film, die dreht sich die ganze Zeit und zwar ziemlich schnell. So bei den günstigen Gängen oder bei den langsamen gängigen Festplatten.
Oder den leisen Festplatten?
Genau, also bei den leisen Festplatten sind wir da so im Bereich von 5000 Umdrehungen.
500, ja.
5400 in etwa. Es gibt inzwischen auch Festplatten, die dann dynamisch noch langsamer werden können.
Spart Strom, produziert weniger Hitze.
Und ist leiser.
Ist unter Umständen auch weniger fehleranfällig, weil weniger Verschleiß auftritt und bei niedrigeren Geschwindigkeiten, das ganz krasse Beispiel ist, eine Festplatte, die sich nicht dreht, ist relativ unempfindlich. Ich würde jetzt nicht anfangen, damit Fußball oder Frisbee zu spielen, aber wenn die mal vom Tisch fällt und aus ist, ist ein Schreck, aber passiert wahrscheinlich nichts.
Meistens nicht.
Eine Festplatte, die an ist und runterfällt,
ist ziemlich sicher kaputt.
Ja, oder produziert während dem Betrieb, soll gerade irgendwas schreiben und dann tritt irgendjemand dagegen und die Plattenspielernadel macht einmal.
Ja, dann nicht hat man gut. Den sogenannten Head Crash.
Ja.
Der heißt übrigens so, weil vorne an diesem Lese- und Schreibkopf, von dem wir gesprochen haben,
Arm ist
der Kopf, ganz genau. Dankeschön. Und dieser Kopf, der schwebt Nanometer hoch. Über der eigentlichen Festplatte.
Fliegt auf einem winzigen Gaspolster. Ich sag jetzt mal Gas. Früher war es Luft.
Genau.
Heute gibt es Festplatten, da tun sie Helium rein, weil Helium dünner ist als Luft. Wir kennen alle die Quiekestimme, die man kriegt, wenn man Heliumballons einatmet. Und was die Quiekestimme verursacht bei der Festplatte, dass der Kopf dichter über der Platte auf dem dünneren Gaspolster fliegt und näher dran, bedeutet präziseres Schreiben, mehr Daten.
Genau.
Und schon gibt es die nächstgrößere Festplatte wieder für 400 Euro zu kaufen.
Oder 800 D-Mark, ja. Und bei so einem Headcrash passiert eben, dass durch eine Beschleunigung, weil die Festplatte zum Beispiel irgendwo hinfällt, dieses Luftpolster einfach durch die Trägheit des Metalls in der Festplatte dann halt auf die Oberfläche unseres drehenden Tellers aufschlägt. Und das ist ein ganz großes Desaster, weil das ist wirklich extrem fein abgestimmte Elektromagnetik, die da passiert. Und wenn der Kopf jetzt mit der Festplatte Kontakt hält, dann entsteht da eine Reibung und in der Regel reißt es da dann auch einfach die Köpfe komplett ab.
Ja, es entstehen winzige Metallpartikel, die dann durch die Luftverwirbelungen in dem Gehäuse durch die Gegend fliegen. Es sind zwar so kleine Filterchen eingebaut in der Festplatte. Kleiner Tipp, geht mal zum Wertstoffhof von der Stadt oder von der Gemeinde, schaut euch mal um, vorher fragen. Nehmt einfach mal so einen alten Computer mit, schraubt das Ding auseinander, guckt mal, was ihr da drin so findet. Das ist alles kaputt, da könnt ihr nichts dran kaputt machen, außer Schraubenzieher abrutschen, verletzen, Tisch zerstört, aber müsst halt ein bisschen vorsichtig sein, kann man eine Menge lernen. Unter anderem seht ihr dann auch, was wir dann mit Festplatten meinen und wahrscheinlich findet ihr dann auch so ein winziges Filterkissen und das soll dann die Metallpartikel rausfiltern, aber wenn es dann zu viele sind, dann wirkt das wie Sand im Getriebe und es gibt, kleine Anekdote, Festplatten, die bestehen, da sind Glasscheiben drin, gab es mal eine Generation, wo man das irgendwie toll fand, aus was für Gründen auch immer und wenn die sich komplett runterschleifen, dann man kann ich die Schachtel aufmachen und einmal durchgucken bis auf den Boden, dann ist da nichts mehr drin, außer Staub, der irgendwo am Rand klebt. Und
genau, weil diese Beschichtung auf den Glasscheiben, die elektromagnetische Schicht, dann einfach weg war.
Weg, ja.
Übrigens, eure eigenen Festplatten solltet ihr auch, wenn ihr sehr talentierte Heimwerker seid, nicht aufmachen, weil es ist tatsächlich so, dass man die nur in einem Reinraum, also einem fast komplett staubfreien Raum öffnen darf, weil auch kleine Staubkörner tatsächlich die Mechanik dann schon zum Versagen bringen können.
Ja, wenn ihr die weiterverwenden wollt.
Ja, ja, richtig, richtig. Wenn sie defekt ist oder ihr sie nicht mehr braucht.
Dann oder ihr wollt ein Kunstwerk draus machen. Manche machen Uhren draus. Schaut auf YouTube nach. Es gibt Leute, die machen Musikinstrumente aus Festplatten. klingt komisch, ist aber so und klingt komisch.
Ist aber so.
Ja, klingt halt komisch, so Musikinstrument-Festplatte.
Gut, aber nicht Musikinstrumente, sondern SSDs waren das Thema, wo wir schon fast waren, als uns aufgefallen ist, dass wir noch über Festplatten erzählen wollen. SSDs haben keine bewegenden Teile mehr.
Deshalb sind auch sie kein auch Musikinstrument.
Dafür sind sie aber, wenn nicht zum Musik machen, sehr gut geeignet für Laptops oder alle anderen mobilen Geräte, weil halt nicht kleinere physikalische Einwirkungen wie es fällt mal runter sofort dafür sorgen können, dass große Mengen an Daten verloren gehen. Sicherlich auch so eine SSD ist ein elektronisches Gerät und die Platine da drin wird bei irgendeiner Belastung den Geist aufgeben, auch bei irgendwelchen Temperaturen werden die Chips sicherlich ihre Daten verlieren. Aber im Großen und Ganzen kann man nicht mehr durch einen kleinen Stoß im laufenden Betrieb Daten zerstören bei SSDs. Und auch mit starken Magneten geht es nicht mehr so einfach, weil tatsächlich kein Magnetismus mehr benutzt wird, um die Einsen und die Nullen abzuspeichern.
Ja, das ist richtig. Wollen wir darauf eingehen, wie das funktioniert, oder überlassen wir das dann unseren werten Zuhörern, das selber nachzuschauen?
Wenn euch interessiert, wie eine SSD genau funktioniert, dann sucht mal auf der Wikipedia nach Flash oder NAND-Speichern, besser nach Flash-Speichern, da ist das dann auch noch genauer erklärt.
Da machen wir bestimmt auch noch einen Link rein. Und
garantiert.
Wer den Podcast hört oder auf der Webseite nachliest, braucht einfach nur klicken und ist sich dann sicher, dass er genau da ist, wo wir gerade dran gedacht haben.
Genau.
Warum ist das noch toll? SSDs sind schneller, weil die nicht mehr mit dem Plattenspieler arbeiten. Wenn ihr euch jetzt überlegt, dass auf einer Spur der Schallplatte, der Speicherplatte in der Festplatte, sind Daten drauf, sind sehr, sehr viele Daten auf einer Spur drauf. Und wenn man jetzt davon eine ganz bestimmte haben möchte, dann sagt die Statistik, dass man im Schnitt eine halbe Umdrehung mit seinem Lesekopf von den Daten entfernt ist. Wenn ich irgendwas haben will, dann ist es immer gerade vorbei oder auf der anderen Seite und ich muss warten, bis sich die Scheibe weitergedreht hat und die Daten, die ich lesen möchte oder die Stelle, wo ich schreiben möchte, gerade wieder vorbeikommt.
Und mal ganz realistisch betrachtet, ist es natürlich auch so, dass dein Lesearm nie auf der Spur ist, wo du gerade hin willst. Das heißt, meistens musst du dich auch erstmal noch weiter raus oder weiter rein bewegen.
Ja, da vergeht ja auch viel Zeit. Das Klappern.
Brrrr. Ganz genau.
Und selbst wenn die teuren, die professionellen Festplatten, die üblicherweise nicht so groß, aber dafür bedeutend schneller sind und richtig viel Wärme produzieren und so saulaut sind und richtig viel Strom fressen und mit 15.000 Umdrehungen pro Minute, denkt mal an euer Auto, was das so macht, sich drehen, dauert das auch für einen Computer wirklich, wirklich lange, bis dann der Punkt, den ich wirklich haben möchte, dann einmal im Kreis ist und wieder da und den Lesekopf drauf und dann kriege ich meine Daten oder kann meine Operation durchführen. Und das haben wir bei den SSDs nicht. Wir hatten ja versucht, das Ganze zu übersetzen mit nicht-mechanische Platte. Und weil sich da drin nichts bewegt, müssen wir auf nichts warten, was vorbeikommt. Da schicke ich meine Instruktion rein. Da ist ein kleiner Mikrocontroller drin. Der nimmt die Instruktion entgegen. Der guckt, was zu tun ist. Spricht die geeignete Speicherstelle an. Und dann, puff, hat man seinen Wert.
Ja. Zu diesen Speicherstellen kann man vielleicht auch sagen, euer Computer, wenn der jetzt einen bestimmten Block auf einer SSD ansprechen will, dann gibt der auch erstmal wieder einfach der SSD die Info. Hallo SSD, ich möchte von dir jetzt gerne den Block 5 ausgelesen haben. Bei einer Festplatte sind die Blöcke der Reihe nach über die verschiedenen Spuren verteilt, von innen nach außen auf diesem Teller mit der Beschichtung. In der SSD ist es anders, da haben wir ganz viele Chips drin und jeder dieser Chips, da bewegt sich ja nichts mehr, ist so aufgeteilt wie ein Schachbrett. Das heißt, ihr habt Spalten und Zeilen und in jeder Spalte und in jeder Zeile sind bestimmte Daten drin. Und wenn ihr jetzt die Blocknummer 5, hatte ich glaube ich gesagt, von eurer SSD abfragt, dann tut der Controller, also die Steuereinheit von der SSD, im Prinzip das Ganze auf eine bestimmte Zeilen- und Spaltennummer auflösen, tut dann an dem Mikrochip für die entsprechenden Spalten und Zeilen die Auswahl treffen und sagt dann aktuell ausgewählten Block auslesen und gibt das dann zurück an euren Computer. Und das hört sich jetzt erstmal komplizierter an oder ähnlich kompliziert wie bei einer Festplatte. Es ist aber natürlich viel schneller, weil um so eine Spalte und um so eine Zeile auszuwählen, müssen wir nur ein paar Transistoren umstellen oder ansprechen und müssen nicht mehr eine mechanische Bewegung, die natürlich viel Zeit braucht, ausführen.
Radio LoRa, das freie Radio in München auf der 92.4, Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr.
Okay, Chris, wir haben uns jetzt über Festplatten, also permanenten Speicher und auch über zum Beispiel Arbeitsspeicher, also temporären Speicher unterhalten. Und wir reden auch jetzt noch weiter über RAID, SAN, NAS, die Cloud.
Dateisysteme,
auch was ganz Wichtiges. Leider müssen wir uns aber jetzt schon von unseren Zuhörern auf Radio LoRa verabschieden, weil unsere Stunde schon wieder vorbei ist. Auf radio.muck.ccc.de könnt ihr auf jeden Fall den Podcast mit den ganzen weiteren Themen ab sofort runterladen. Und wir hören uns hoffentlich wieder am 14.01. zum Chaos Radio Nummer 33. Und bis dahin würde ich sagen,
ja, fröhliche Weihnachten, schöne Feiertage.
Guten Rutsch, genau. Und bis im nächsten Jahr. Ciao.
Wiederschauen.
Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt Festplatten und SSDs und wir können zusammenfassen, die SSDs sind ziemlich schnell, weil sie keine mechanischen Teile mehr haben, sondern einen sogenannten Flash-Speicher. Und heutzutage sind sie aber, was die Kapazitäten angeht, noch deutlich kleiner als das, was die Festplatten uns bieten.
Kosten aber auch 400 etwas. Euro.
Kosten auch 400 Euro, da ist es wieder. Die Festplatten hingegen sind ziemlich langsam. Dafür können wir dort in 400 Euro echt viel Daten abspeichern. Was die Festplatten natürlich besonders interessant macht für Firmen oder auch für Leute, die zu Hause ihr Filmarchiv, das sie digital erworben haben, abspeichern wollen oder sowas. Jetzt ist natürlich das Problem und ich glaube, hier kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zum RAID. Jetzt hat man natürlich eine Situation, die ein bisschen gefährlich ist. Wir haben gehört, so eine Festplatte ist super, weil ich viele Daten abspeichern kann. Also genau das, was ich will. Ich packe meine ganzen wichtigen Daten drauf. Viele wichtige Daten. Aber sie können, wenn man dann im laufenden Betrieb doch mal blöd dagegen stößt, relativ schnell kaputt gehen.
Da muss man nicht mal selber dran schuld sein. Es gibt eine Zahl, die sogenannte durchschnittliche Zahl Betriebsstunden bis zum nächsten Fehler. Die Zahl ist relativ groß. Aber es ist immerhin nur ein Durchschnitt und manchmal gehen die Sachen einfach kaputt. Dann haben die einen mechanischen Defekt oder einen elektronischen Defekt oder es hat doch jemand dagegen gehauen und dann sind dann die Daten in Gefahr. Also ich würde jetzt nicht immer gleich sagen weg, aber stellt euch mal vor, der schlimmste Fall ist halt entweder Korruption, das heißt Daten werden verändert, ohne dass ihr das mitkriegt oder wollt, oder die Daten sind halt komplett weg. Und tja, das war's dann mit den ganzen Kätzchen-Videos.
Okay, ist ja gar kein Problem. Dann nehme ich mir halt eine zweite Platte und speichere eine Kopie von jeder Datei, die ich auf der ersten speichere, auch auf der zweiten Platte ab.
Mit zwei verschiedenen Laufwerksbuchstaben?
Ich benutze Linux, ich habe keine Laufwerksbuchstaben. Aber worauf Chris raus will, ist natürlich die Tatsache, dass es völlig unpraktikabel ist. Ihr könnt ja nicht jede Datei, die ihr abspeichern wollt oder die vielleicht nur euer Betriebssystem für euch abspeichern will, jedes Mal von Hand verteilen. Und wenn ihr dann wirklich auf Nummer sicher gehen wollt und vielleicht das Ganze lieber auf drei Festplatten, also an drei Stellen abspeichern wollt, dann wird es noch komplizierter werden. Drum hat man sich irgendwann, ich glaube Anfang, Mitte der 70er war das, kam die Idee auf, diesen ganzen Mechanismus mit einem System zu machen. Das heißt, man hat ein System, das Daten mehrfach für mich abspeichern kann.
Ja.
Und der Name dafür ist RAID. Das ist ein Redundant Array of Inexpensive Disks. Also ein redundanter Verbund von billigen Platten.
Ja, kostet ja alles nur 800 Mark.
Genau. die Idee war tatsächlich dahinter, die Wahrscheinlichkeit von Datenkorruption oder Datenverlust zu reduzieren, indem man sich ein System baut, das die Daten mehrfach abspeichern kann. Heutzutage kann RAID natürlich viel, 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 viel mehr. Vielleicht habt ihr schon mal die verschiedenen RAID-Level gehört. Es gibt RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Also es gibt jede Menge RAID-Level und die machen aber alle unterschiedliche Sachen. Ich würde sagen, wir gehen es mal im Schnelldurchlauf durch, oder?
Ja, ganz abstrakt. Also die Idee ist, dass man einen RAID-Controller hat. Das ist ein Verwaltungsbaustein für die ganz Deutschen.
Der mir die Arbeit abnimmt, alles zweimal und dreimal zu machen?
Der allem die Arbeit abnimmt. Ich schließe an den RAID-Controller mehrere Festplatten an. Und nebenbei, es gibt auch eine andere Sprechweise, das RAID bedeutet redundantes Array von unabhängigen Festplatten, Independent Disks. Independent, ja. Weil man da einfach einen Karton aufmacht und noch einen Karton aufmacht und noch einen Karton aufmacht, holt drei Festplatten raus, die sind in sich alle voneinander unabhängig, aber durch den RAID-Controller kommen sie dann miteinander in Bezug. Und der RAID-Controller versteckt all die Festplatten, die ich wirklich in meinem Computer habe, und stellt nach außen hin üblicherweise eine einzige Festplatte dar. Und die hat dann verschiedene Eigenschaften, die das Ursprungssystem nicht hatte. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und das kann dann verschiedene Eigenschaften haben. Entweder man arbeitet mit Redundanz, also man speichert Sachen doppelt ab, vielleicht sogar dreifach, sodass, wenn es zu Fehlern kommt, dass man entweder nachprüfen kann, ist der Wert jetzt korrupt, oder wenn eine Festplatte ausfällt, kann man hingehen und die Daten, die da drauf waren, wiederherstellen durch verschiedene Verfahren, entweder durch Spiegelung. Da wird man einfach die gesamte Festplatte kopiert oder jede Instruktion, die reinkommt, bitte speichere folgenden Wert, wird einfach auf allen Festplatten gleichzeitig ausgeführt. Jede Festplatte schreibt es auf, fertig, alles doppelt und dreifach. Und dann gibt es noch die üblicherweise andere Richtung, in die RAID tendiert, was dann die virtuelle Festplatte, die der RAID-Controller dem Computer gegenüber vortäuscht, ist bedeutend größer als jede der einzelnen Festplatten. Da werden die Festplatten dann zusammengefasst und man kann dann über mehrere Festplatten hinweg schreiben und der Speicherplatz addiert sich. Und abhängig wieder vom Modus addiert sich nicht nur der Speicherplatz von drei kleinen Festplatten zu einer virtuellen großen, sondern da kann sich auch die Geschwindigkeit addieren, indem man auf drei Festplatten gleichzeitig schreibt.
Das heißt, ich tue dann immer ein Drittel der Daten von der ersten, ein Drittel der Daten von der zweiten und ein Drittel der Daten von der dritten Festplatte anfragen.
Oder schreiben.
Und alle drei können die Aktion gleichzeitig ausführen, sodass aus den eigentlich drei Aktionen oder der großen Datenmenge, die wir an den RAID-Controller geschickt haben, auf jeder der drei Platten nur ein kleiner Teil davon endet und der parallel gleichzeitig bearbeitet werden kann.
Ja, theoretisch dann n-fache Geschwindigkeit bei n Festplatten. Wobei, das kann man nicht ins Unendliche steigern. Da gibt es dann Limitationen, entweder von der Computertechnologie, weil ich muss die Daten ja auch irgendwie an meinen RAID-Controller schicken. Ich kann nicht 1000 Festplatten nehmen und jetzt sagen, ich habe 1000-fache Geschwindigkeit. So schnell kann ich die Daten nicht an den RAID-Controller geben. Da haben wir dann einen Flaschenhals. Und andererseits kommt dann irgendwo der Punkt, wo es dann gefährlich wird, Festplatten in so großen Verbänden zusammenzusetzen.
Und ich weiß warum. Weil wenn ich jetzt meine Daten jedes Mal drittel und auf drei Festplatten verteile, dann habe ich ein ziemlich doofes Problem. Wenn ich drei Festplatten habe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine ausfällt, als wenn ich nur eine habe. Und wenn ich 10 Festplatten habe, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass eine davon ausfällt, noch größer.
Eine von 10 ist dann halt 10-faches Risiko.
Genau, und wenn ich jetzt diese drei Festplatten zu einer großen verschaltet habe, was man übrigens Striping nennt, im Fachjargon, und mir dann nur eine einzige davon ausfällt, dann sind die Daten von der zweiten und dritten für mich unter Umständen, oder nicht nur unter Umständen, sondern in dem Fall auf jeden Fall nutzlos, weil dann habe ich nur noch ein Drittel von meinem Text und damit kann ich nicht mehr so viel anfangen wie mit dem ganzen Text.
Ja, das kann bei einer Doktorarbeit vielleicht mal interessant sein, um sich dann Inspirationen zu geben für den Neuanfang der Doktorarbeit.
In der Regel ist es aber so, dass sobald die Daten nicht mehr vollständig sind, sie für uns gar nicht mehr wirklich wertvoll sind.
Der Gag ist, die Computer wollen dann nicht mehr ran. Mhm. Da kommen wir dann später vielleicht auch noch zu. Es gibt dann die Filesysteme und wenn Teile der Filesystemdaten fehlen, werden Computer ganz zickig.
Okay, aber vorher, wir können mit einem RAID entweder die Ausfall- oder die Sicherheit unserer Daten, nenne ich es jetzt mal, erhöhen, indem wir die gleichen Sachen mehrfach schreiben,
ja, auf und
mehrere Platten.
Vorsicht, Sicherheit ist nicht Schutz vor Diebstahl,
sondern vor Ausfall, vor Korruption in diesem Fall.
Ja.
Genau. Und wir können unseren Datendurchsatz erhöhen, also schneller auf die Daten zugreifen, sie schneller schreiben und wir können auch größere virtuelle Festplatten machen aus einzelnen Festplatten mit Striping. Da geht dann aber mit der steigenden Geschwindigkeit und somit der Festplattenanzahl leider auch das Risiko nach oben, dass wir doch Datenkorruption oder Verlust erleiden.
Ja, und da könnte jetzt jemand am Empfangsgerät denken, lasst mich an die Hardware, ich werde etwas erfinden, was die beiden Sachen kombiniert.
Zu spät.
Ja, gibt's schon.
Gibt's schon. Gibt's schon ganz lange. Das sind dann die RAID-Level von 2 bis 5, beziehungsweise 1.0 ist auch noch ein Mix davon.
1.0 ist der exakte Mix.
Ist der exakte Mix, ja. Der Anfang.
Wir schreiben alles über mehrere Festplatten, aber das tun wir dann zweimal.
Genau. Das heißt, wir haben in echt vielleicht 4 Festplatten. Und wir machen daraus 2 Verbünde von jeweils 2 Festplatten. Auf der ersten Ebene, also Festplatte 1 und 2, kriegen jeweils immer die gleichen Daten geschrieben und Festplatte 3 und 4 kriegen auch immer die gleichen Daten
geschrieben. Die zweite Hälfte von den gleichen
Daten. Genau, die zweite Hälfte von den gleichen Daten. Und das bedeutet, während wir Platte 1 und 2 und Platte 3 und 4 untereinander jeweils spiegeln, tun wir über die beiden Teams, Team 1.2 und Team 3.4, die Daten verteilen, so wie wir es bei Striping machen. Dadurch können wir größere Festplatten bauen oder größere virtuelle Festplatten, die dann auch noch schneller werden.
Genau. Wobei das jetzt auch wieder interessant ist, wo man nochmal in die Grundlagen einhaken muss. Geschwindigkeit von Festplatten geht in zwei Richtungen. Das eine ist, wie schnell kommen meine Daten auf dem Teller wieder unter dem Lesekopf drunter durch. Das misst man üblicherweise in Millisekunden. Und wenn ich dann endlich meine Daten bekommen habe, wenn die dann endlich so lange im Kreis gefahren sind, bis sie am Lesekopf wieder vorbeikommen, wie schnell kann ich sie dann entweder lesen oder schreiben? Aus dem Computer raus, über die ganzen Bussysteme, in die Elektronik der Festplatte. Wie schnell kriegt die Festplatte die dann auf das permanente Speichermedium? Das ist auch eine Sorte von Geschwindigkeit. Und interessanterweise erhöht RAID in dem Fall nur den Durchsatz. Ich kann danach mehr Megabytes pro Sekunde schreiben, wenn die einzelne Festplatte, was machen aktuelle Festplatten, 100 MB pro Sekunde kann, tue ich 2 zusammen, kann man vielleicht damit davon ausgehen, dass man 200 MB pro Sekunde schreiben kann oder lesen kann oder irgendwas. Aber wenn ich jetzt sage, wenn mein Computer sagt, gib mir Block 12, dann dauert das genauso lange, bis Block 12 einmal im Kreis gefahren ist und da ankommt, ist egal, wie viele Platten ich habe.
Genau. Ja, genau, das ist völlig richtig. Das heißt, auch mit dem allerbesten RAID wirst du immer darauf warten müssen, bis deine Festplatte bei den eigentlichen Daten, die sie lesen soll, angekommen ist.
Aha, Trick, mache ich einen RAID, tue ich SSDs rein. Habe ich keine Platten mehr, brauche ich nicht mehr so lange warten. Warten muss ich trotzdem noch.
Wenn sich mein RAID darum kümmert, dass die Daten, die ich haben will, immer auf der SSD sind.
Ja, entweder nehme ich nur SSDs oder da ganz fortgeschritten, man nimmt ganz viele Festplatten und ein paar SSDs und dann gibt es Spielereien und kann dann probieren, dass dann die wichtigsten Daten, die man am häufigsten braucht, dann hin und her geschoben werden, dass man die von den schnellsten Festplatten kriegt und die ganzen Daten, die man nicht so häufig braucht, dann von den langsameren Festplatten.
Okay. Wir haben euch jetzt RAID 0 und 1 und 1.0 erklärt. Es gibt noch weitere RAID-Level. Was man dabei macht, ist je nach Level unterschiedlich. Im Großen und Ganzen ist das Prinzip aber immer ähnlich. Ich verteile ich fange an, meine Daten über die mehreren Festplatten, die ich habe, zu verteilen in verschiedenen Mechanismen. Und außerdem tue ich mir jeweils eine sogenannte Parität ausrechnen. Das heißt, in meinem Verbund weiß ich, wie ich meine Daten abspeichere. Und jede n-te Stelle, also manche Verbünde tun eine extra Platte dafür wählen, andere zwei Platten, wieder andere verteilen diese Paritätszahlen über alle Platten. Anhand dieser Paritäten kann ich, wenn eine einzelne Platte kaputt geht und ich alle anderen noch lesen kann, oder ein einzelner Datensatz kaputt geht und ich alle anderen noch lesen kann, kann ich mir damit den fehlenden wieder zurückrechnen. Oder auch, wenn ich einfach nur überprüfen will, ob alle Festplatten noch sinnvolle Sachen ausgeben, kann ich anhand dieser Paritätszahl dann rechnen, ob die Daten immer noch so von der Platte gelesen werden, wie damals, als ich sie drauf geschrieben habe. Und da gibt es dann verschiedene RAID-Level, aber auch hier wollen wir jetzt nicht ganz den Rahmen sprengen, sondern wir packen euch wieder einen Link in die Shownotes auf radio.muck.ccc.de und wir machen weiter.
Nachdem wir jetzt fertig sind mit dem Abspeichern und Laden von Blöcken und wie Blöcke verloren gehen können und wie man das verhindern kann und wie man mehr Blöcke gleichzeitig lesen und schreiben kann, können wir jetzt auch noch auf die Dateisysteme kommen, wie wir das schon angesprochen hatten kurz. Die Dateisysteme sorgen dafür, dass die Blöcke für den Computer verwendbar wären.
Und für uns.
Und der Computer macht die dann wiederum für uns verwendbar. Wobei wir uns als Benutzer um die Blöcke eigentlich nicht wirklich zu kümmern haben. Wir kriegen dann eine grobe Zusammenfassung. Da steht dann 900 GB frei und dann sind wir glücklich. Mhm.
Naja, das stimmt schon. Also wenn ich als Benutzer meinen Windows Explorer aufmache zum Beispiel, dann sehe ich da einen Laufwerksbuchstaben, der entspricht meiner Festplatte. In etwa.
Grob,
oder einem Teil meiner Festplatte.
Das Übliche kommt drauf an, trifft hier wieder voll zu.
Man kann eine Festplatte nämlich auch noch partitionieren. Dann hat man am Anfang in den ersten Blöcken der Festplatte eine sogenannte Partitionstabelle, wo dann drinnen steht, welcher Teil zu welcher Partition gehört. Das blenden wir jetzt aber mal aus. Worauf ich raus wollte ist, ich habe Ordner und Verzeichnisse und Dateinamen und wenn ich über diese Dateinamen eine Datei anfordere, dann kriege ich den Inhalt der Blöcke, die dahinter sind. Wie funktioniert das, Chris?
Ah, sehr interessant. Wie kompliziert hättest du es denn gerne? Nicht so.
Also im Optimalfall sollten es unsere Zuhörer verstehen. Also versuchen wir es mal einfach zu halten.
Aber möglichst vollständig.
Mhm. Ja.
Relativ einfach zusammengefasst, maximal unzuverlässig verallgemeinert, funktioniert das Ganze so, dass für den Computer die Festplatte wie ein riesiges Regal ist mit Schubladen und die Schubladen haben alle Nummern und die Nummern stehen für die Blöcke der Festplatte.
Wie in der Apotheke, wenn ich vorm Apothekerschrank stehe.
Ja, in dem mittlerweile auch schon von Robotern bedient wird in den meisten Apotheken.
Okay, ich bin der Roboter, ich bin das Dateisystem.
Genau, sehr clevere Analogie. Und um das mit den Schubladen zu Ende zu bringen, in jeder Schublade sind die Daten drin. Vielleicht ein Blatt, kann man sich vorstellen, als Blatt mit Text drauf oder irgendwas oder Blatt mit computerlesbaren Daten oder vielleicht ein Schachtel mit Medikamenten.
Okay.
Und wenn ich jetzt als Benutzer eine Datei abspeichern möchte, dann produziere ich erstmal Daten irgendwoher. Entweder lade ich die irgendwo runter von einem Datenträger oder aus dem Netz, USB-Stick.
Oder ich gebe sie über meine Tastatur
in mein selber eingeben, genau, mit der Maus, ein bisschen kritzeln im Paint-Programm. Da sage ich abspeichern und dann fragt mich das Betriebssystem, geht so ein Standarddialog auf, der sieht bei fast allen Betriebssystemen gleich aus, wie soll die Datei denn heißen? Und dann gebe ich deren Namen und sage speichern. Und dann ist die Sache für mich eigentlich erledigt. Was dann passiert ist, dass das Betriebssystem hat so einen Indexkasten, wie damals in den Büchereien. Und in dem Indexkasten sind ganz viele Kärtchen drin. Und dann sucht er sich eine Karte raus, die leer ist, schreibt dann oben drauf den Namen, den ich der Datei gegeben habe, und nimmt dann die Datei, schneidet die in ganz viele kleine Schnipsel, so viel Schnipsel, wie es sein muss, weil jeder Schnipsel halt eine definierte Größe hat.
In die Schublade reinpassen muss.
Genau. Und dann gehen die Schnipsel alle in die Schubladen rein. Und auf die Karteikarte kommen vorne die Nummern drauf, welche Schubladen benutzt worden sind. Und der Computer nimmt dann die ganzen Schnipsel von meiner Datei, tut jeden Schnipsel in eine Schublade und schreibt dann auf die Indexkarte drauf, welche Schubladen verwendet worden sind, welche Nummern das sind und in welcher Reihenfolge.
Okay, das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben einen Schrank mit ganz vielen Schubladen. In jede dieser Schublade passt eine gewisse Menge an Daten. Und irgendwo in der ersten Schublade, oben links, haben wir eine Indexdatei drinnen, wo drin steht, welcher Teil in welcher Schublade ist.
Das habe ich nicht gesagt, aber das ist in der Tat der Fall. Weil diese Index, die Übersicht, wo meine ganzen Dateien sind, mit den Karteikärtchen, wo die Namen draufstehen und die ganzen Schubladennummern, ist in sich eigentlich auch nur eine Datei, die sich üblicherweise irgendwo ganz vorne in den ersten paar Schubladen der Festplatte befindet.
An einer definierten Stelle, wo halt dann der Computer oder das Betriebssystem genau genommen weiß, wo es nachschauen muss.
Ja, da gibt es ein Protokoll, das ist eine Verabredung zwischen verschiedenen Gesprächspartnern und die haben verschiedene Namen und da drin steht dann, wenn ich wissen möchte, was auf dieser Festplatte ist, dann mache ich Schublade 1 auf und da drin finde ich eine Karteikarte und auf der Karteikarte stehen die wichtigsten Metadaten. Das sind Daten über meine Daten. Genau.
Okay, und jetzt habe ich auch verstanden, warum du vor ein paar Minuten meintest, wenn ein Teil der Daten fehlt, mögen die Computer nicht mehr. Wenn jetzt nämlich die Hälfte von meinem Index fehlt, dann kann ich die Hälfte meiner Daten nicht mehr finden.
Ja, stell dir vor, irgendjemand kommt rein, zieht Schublade 1 raus, wo die ganzen Indexkärtchen drin sind, wo Dateinamen und die Schubladennummern von deinen Kätzchenfotos und alles drinsteht und bringt es durcheinander oder klaut die, schmeißt die weg, irgendwie nisten sich da Vögel ein oder das Ding geht in Flammen auf, Schublade 1. Dann sind zwar alle deine Dateien noch da, klar, weil die ganzen anderen Schubladen sind unangetastet, aber du findest sie nicht mehr. Mhm. Die sind zwar noch da, aber der Computer weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge er die Schubladen aufmachen muss, um die Dateien zusammenzukriegen. Wenn er eine Schublade aufmacht, findet er vielleicht da drin Daten, aber er weiß nicht, zu welcher Datei die gehören. Das ist jetzt auch nicht so ordentlich, dass man sagt, ja, ist doch kein Problem. Ich speichere meine Dateien immer von vorne nach hinten ab und wenn ich Schublade 2 aufmache, finde ich garantiert den ersten Block von meinem Kätzchenfoto und Schublade 3 finde ich den nächsten Block und Schublade 4 finde ich den nächsten Block.
Jetzt erklären wir also auch noch die Fragmentierung.
Ja, Fragmentierung, aber ich glaube, da sollten wir jetzt nicht drauf eingehen. Das ist ein Spezialfall von Filesystemen und Dateisystemen und wir wollten uns ja hier über Speicher unterhalten.
Ah, jetzt, wo es gerade spannend wird. Okay, dann lass uns zusammenfassen. So ein Dateisystem ist was der Computer für uns verwaltet oder was eine Funktion von unserem Computer, von unserem Betriebssystem ist. Mhm. Und das ermöglicht, dass wir Dateien, also Sammlungen von Daten, anhand von Namen in einer gewissen Struktur ablegen können und unser Computer für uns dann das auf Blöcke auf einer Festplatte oder auf einem RAID oder auf einer SSD übersetzt.
Falls ihr euch jetzt wundert, wie Ordner und Unterordner funktionieren, das sind im Prinzip auch nochmal
Indexdateien mit Namen.
Genau, spezielle Indexdateien. Da fängt dann so ein Dateisystem, fängt dann, wie gesagt, in Schublade 1 üblicherweise an und dann steht dann drin in Schublade 1, es gibt folgende Verzeichnisse, dann werden die Namen aufgelistet, damit die Benutzer die angucken können und dahinter stehen dann Schubladennummern und in jeder einzelnen Schublade ist wieder eine Karte drin und in der Karte steht dann drin, welche Dateien in diesem Unterverzeichnis drin sind. Mhm. Und da stehen dann,
wo sie sind,
wie beschrieben, die Schubladennummern, wo sie die Daten der eigentlichen Datei aufhalten.
Mhm. Boah, jetzt kommt eine böse Frage, Chris.
Bring it on.
Wenn ich jetzt auf Arbeit gehe und da meinen Laptop mitnehme, dann greife ich da häufig auf Dateien zu, die gar nicht auf meiner Festplatte sind.
Das G-Laufwerk.
Das G-Laufwerk oder das
Gruppenlaufwerk.
Genau.
Oder Q. Also, eine von den komischen Buchstaben Richtung Ende.
Jetzt geht es um Netzwerkdateisysteme, wie sich vielleicht einige von euch da draußen schon denken können. Wir haben ja gesagt, wir haben Dateisysteme und die erlauben mir eine Übersetzung von Dateinamen auf Blöcke. Jetzt ist es aber so, dass man häufig so ein Dateisystem, also einen Schrank mit vielen Schubladen, mit vielen Infos, teilen möchte und nicht nur alleine für sich an seinem einzelnen Computer nutzen will, sondern von ganz vielen Computern. Dafür gibt es verschiedene Netzwerkdateisysteme. Und es gibt so viele, dass man die sogar in verschiedene Kategorien oder Gruppen einteilt. Drei Wörter, das, nas und sahn, die wir jetzt, du hast vorhin so eine schöne Formulierung gefunden, maximal unakkurat, nein?
Maximal unzulässig verallgemeinert.
Genau, perfekt. Genau so werden wir das jetzt machen. Wenn wir von einer einzelnen Festplatte oder auch von einem RAID-System sprechen, dann handelt es sich dabei fast immer um sogenannten DAS, Direct Attached Storage.
Ja.
Das heißt, das ist Speicher, der direkt an unseren Computer angebunden ist.
Ja, das ist üblicherweise ein kurzes Kabel und das sieht man nicht mal, weil das alles in derselben Box steckt.
Genau. Und so ein USB-Stick, mal ein USB-Stick, wäre auch am ehesten noch Direct Attached Storage, weil wir ihn über genau eine Schnittstelle an einen Computer gleichzeitig anstecken können.
Ist eine interessante Frage. Nach der Definition von DAS und NAS und SAN, da kommt der Experte durcheinander. Und wer nennt sich ja Experte? Nach der Definition von NAS und DAS und SAN würde ich USB-Sticks schmecken mir irgendwie da drin nicht. Das ist irgendwie merkwürdig. Das ist so, wenn du sagst Briefträger und Paketdienst, ja. Und die Brieftauben tragen auch Zettel rum. Ja.
Okay, USB-Sticks sind Brieftauben und wir klammern sie aus. was wir aber nicht ausklammern, ist SAN.
Ja, würde ich auch sagen. Wäre das Einfachste, als nächstes zu SAN zu gehen. SAN ist dieselbe Festplatte unter Umständen, nur woanders. SAN ist Englisch und steht für Storage Area Network. Das ist praktisch ein Wortspiel auf das LAN. LAN ist das Local Area Network. Das ist ein Netzwerk, wo man Computer miteinander verbindet über zentrale Schaltkomponenten, heutzutage Switches und Router. Und genau diese Switches und Router gibt es auch für Festplatten. Klingt schon wieder komisch.
Switches und Router, ist für alle, so, die es nicht wissen, sind Weiterleitungsstationen, die Datenpakete weiterleiten oder Anfragen weiterleiten.
Ja, und um sich ein Rechenzentrum ein bisschen einfacher zu gestalten, ist man hingegangen und hat die Speicher von den Computern getrennt.
Ist total praktisch, weil wenn ich einen neuen Computer brauche und meine alten Daten weiter benutzen muss, dann muss ich nicht erst die Festplatte ausbauen, sondern dann ziehe ich nur das Kabel, schiebe den neuen Computer in den Schrank und stecke das Kabel wieder an. Kann man so sagen?
Ja, das ist ein Nutzen davon, aber sicherlich nicht der Hauptnutzen. Der größte Vorteil mitunter ist, dass die Verwaltung einfacher ist. Wenn ich zu Hause sitze, habe ich einen Computer, da ist üblicherweise eine Festplatte drin, bei moderneren vielleicht zwei Festplatten, eine SSD und eine Harddisk mit drehendem Teller. Die SSD ist das Betriebssystem drauf, weil es so schön schnell ist und der drehende Teller beherbergt die Kätzchenvideos. Super. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat nicht einen Computer unter seinem Schreibtisch, sondern mal 1000 Computer irgendwo im Raum nebenan und der ist so groß wie eine Turnhalle, dann möchte ich vielleicht nicht, dass in jedem der 1000 Computer eine Festplatte drin ist oder zwei Festplatten oder 10 Festplatten sogar in einem RAID-Verbund. Da werde ich bekloppt. Und da ist man dann hingegangen und hat gesagt, okay, wir trennen die Computer von den Festplatten. Wir nutzen dafür nicht 20 Verlängerungskabel und stellen die dann einfach die Festplatten links und die Computer rechts hin, weil wir das so schön finden, sondern wir vereinfachen das auch noch und benutzen diese Verteilknotenpunkte. Dann kommt aus jedem Computer ein Kabel raus oder aus Redundanzgründen vielleicht zwei. Die gehen dann auf so einen Knotenpunkt und aus dem Knotenpunkt geht dann ein Kabel weiter ans andere Ende des Rechenzentrums und da kann man dann zum Beispiel unterschiedliche Brandabschnitte machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine ganzen Computer habe und die gehen alle in Flammen auf, das ist ziemlich traurig, aber in so einem Computer ist nichts drin. Da gehe ich in den Laden, hole mir einen neuen Karton auf, habe ich meinen Computer wieder.
Naja, Moment, es ist nichts drin. Klingt jetzt für die Leute da draußen echt komisch, wenn deren Laptop kaputt geht. Dann
warum bezahle ich dann 1000 Euro?
Ja, ja. Worauf Chris hinaus wollte, glaube ich, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, ist, dass in dem Computer keine unersetzbaren Daten mehr sind.
Ja.
Oder schwer ersetzbare Daten, wenn wir die woanders in einem anderen Brandabschnitt haben.
Ja, in einem möglicherweise besser gesicherten. In einem Computer ist der Karton selber mit dem Prozessor und dem Arbeitsspeicher, das sind alles Dinge, die man ersetzen kann. Besonders der Arbeitsspeicher ist ja schon leer und
kauft mir die Versicherung, wenn er kaputt geht, einen neuen und ich kann weitermachen. Ja. Wenn ich aber meine Buchhaltungsdaten verloren habe und zum Beispiel ein Logistikunternehmen bin, dann ist das für mich häufig ein Grund, erstmal Insolvenz anzumelden.
Ja, oder irgendwelche Planungsdaten. Viele Unternehmen, üblicherweise sollten alle Unternehmen brauchbare Backups haben. Und dann kann man dann von Bandlaufwerken oder von anderen Festplatten, kann man auch Backup machen von der einen auf eine andere Festplatte, kann man Kopien machen. Außerhalb des RAID-Verbunds nochmal eine ganze Geschichte. Dann kann man das wieder herstellen, aber manchmal ist das auch nicht schnell genug. Wenn man zum Beispiel hat man einen Vergnügungspark und das Kassensystem arbeitet mit großen Festplatten und auf einmal ist da kaputt und dann stehen die ganzen weinenden Kinder am Eingang, weil jetzt müssen die Tickets alle per Hand geknipst werden.
Warum bist du denn so grausam? Wir wollten doch nur erzählen, was Storage Area Networks sind.
Und das Schöne ist, jetzt wird es auch ein bisschen abstrakt, dass es spezielle Controller gibt, so ein bisschen wie die RAID-Controller, die man üblicherweise mittlerweile auf allen Mainboards findet und in seinem Computer unterm Tisch, in viel größer und viel toller für den Bereich von ja, sehr vielen Festplatten. Wenn ich jetzt mit den RAID-Controller nehme...
Ganz einfach, man kann glaube ich schon sagen, Firmenkunden oder allgemein Leute, die große Datenmengen zu verarbeiten haben, brauchen solche größeren Controller dann.
Ja, und der RAID-Controller auf dem Motherboard, in dem Computer, unter eurem Schreibtisch, der ist dafür ausgelegt, zwischen 2 und 6 Festplatten zu verwalten. Wenn ihr wirklich alle 6 reinsteckt, herzlichen Glückwunsch. Die RAID-Controller in SAN-Netzwerken gehen dann auch schon mal so Richtung 1400. Da kann man so eine ganze Turnhalle mit Festplatten voll machen und die kriegen das noch unter Kontrolle. Und da drin liegt der Vorteil.
Ja, und nachdem natürlich niemand 1400 Festplatten in seinem Computer haben will, baut man die in eigene Geräte oder eigene Bereiche. Und um die dann mit den Computern, die die eigentliche Arbeit, die Berechnungen machen, zu verbinden, benutzt man Storage Area Networks.
Ja, das, richtig.
So ein bisschen das Merkmal von diesen Storage Area Netzwerken ist, dass sie ganz bestimmt oder explizit für die Anbindung von Speicher geschaffen wurden. Das heißt, sie sind relativ einfach, sie haben wenig Overhead, Entschuldigung für das Wort, aber so nennt man das. Also sie haben wenig unnötige Zusatz...
Kein Wasserkopf.
Wasserkopf, schön, ja. Also sie sind darauf optimiert, genau eine Sache gut zu können.
Ja, sind relativ dumm, können das aber sehr, sehr gut.
Genau.
Und das hat dann früher, als zu dem Zeitpunkt, wo das erfunden wurde, hat das die Chips und die ganzen Geräte, die man brauchte, alle sehr billig gehalten und man konnte damit sehr schöne Sachen bauen. Und das wird noch bis heute benutzt. Kurz zusammengefasst, ein Storage Area Network ist jetzt ein glorifiziertes Verlängerungskabel, was die Entfernung zwischen eurem Mainboard, da wo die CPU drauf sitzt im Computer, und der Festplatte, wo drauf abgespeichert wird, um ein Vielfaches verlängern kann. Und weil man dann noch Knotenpunkte hat, kann man da erstaunlich komplizierte Sachen mitbauen.
Ja, mit Hochverfügbarkeit und Replizierung und sonstigen Sachen. Das ersparen wir euch jetzt aber. Es ist eh schon ziemlich technisch detailliert und wild, was wir heute erzählen. Die nächste Sache, zu der wir kommen, ist NAS, Network ja. Attached Storage. Es geht wieder um Netzwerk, an dem Speicher hängt. Aber diesmal ist es andersrum. Diesmal hatten wir nicht erst den Speicher und die Computer und haben dann ein Netzwerk dafür gebaut, sondern beim NAS unter NAS fasst man die Systeme und Architekturen zusammen, wo man Speicherzugriff über vorhandene Netzwerke macht. Ich mache mal einen ganz weit entfernten Vergleich. Wenn wir uns mal zurückerinnern, als das Internet noch ein bisschen neuer war, da hatte jeder sein Modem zu Hause. Und was man da getan hat, ist, dass man mit diesem Modem und dem Einwahlpunkt auf der gegenüberliegenden Seite über das Telefonnetz, was sonst für Sprache war, plötzlich Daten austauschen konnte. Und ein bisschen ähnlich ist es auch mit Network Attached Storage. wir haben schon ein Netzwerk, das zum Beispiel benutzt wurde, um verschiedene Arbeitsgruppencomputer miteinander zu verbinden. In einem Ladengeschäft zum Beispiel die Kassierer-PCs mit dem Verwaltungs-PC hinten im Büro. Und über dieses vorhandene Netzwerk können wir jetzt Speicherfreigaben machen. Das ist im Prinzip das, was NAS auszeichnet. Und weil man die vorhandenen Netzwerke eh schon für viele verschiedene Sachen benutzt, hat man sich da auch noch weitere Protokolle einfallen lassen, die dann einen Zugriff über Dateinamen auf Speicher erlauben. Man spricht von sogenannten File-Based Services.
Ja, auf Deutsch vielleicht so ein bisschen Netzwerk, in Netzwerk gesprochene und netzwerkbasierte Dateisysteme. Also beim SAN ist es so, dass wir das Netzwerk reinschieben zwischen der Festplatte und dem Festplattencontroller, der aufs Mainboard gelötet ist, um das weiter auseinanderzubringen. Und beim NAS schieben wir das Netzwerk an einer anderen Stelle rein. Und jetzt ist es ein bisschen abstrakt. Ich glaube, wir schieben es an der Stelle rein zwischen der Box von deinem Programm, wenn du sagst, ich möchte was abspeichern, die dich fragt, wie der Dateiname ist, dann gibst du den da ein, drückst Speichern und dann geht es direkt in dein Netzwerk rein. Normalerweise ist der Computer, der das Dateisystem verwaltet, also die Kästchen mit den Indexkarten und den Nummern, und der Computer, mit dem du arbeitest, sind ein und derselbe. Ja, weil du besitzt zu Hause, hast einen Computer oder deinen Laptop und du machst auf und dann sagst du Speichern und das geht dann aus der Eingabemaske direkt ins Betriebssystem, ins Filesystem, auf die Festplatte. Und beim Network Attached Storage schieben wir an einer Stelle da ein Netzwerk dazwischen. Da gehe ich hin, sage Speichern und dann gebe ich einen Dateinamen ein. Und der Computer packt diese Aufgabe, speichere folgende Daten mit folgendem Dateinamen, in so kleine Netzwerkpakete ein, mit einem gewissen Protokoll. Wir erinnern uns, Protokoll ist eine
Definition
zwischen Gesprächspartnern. Und dann geht es ins Netzwerk. Und dann kann das reisen, wohin es mag. Bei manchen ist es nach nebenan oder unter den Tisch oder in den Keller oder auf die andere Seite der Welt. Geht alles. Und auch da ist dann ein anderer Computer, der packt das alles wieder aus, nimmt dann den Auftrag entgegen, speichere folgende Dateien mit folgender Dateinamen und der fängt dann an, das in sein Dateisystem zu schreiben.
Das heißt quasi, wieder um auf unser vorheriges Beispiel nochmal zurückzukommen, so ein NAS-Dateiserver wäre ein bisschen vergleichbar, wie wenn wir uns noch einen Apotheker an einem Telefon vor unseren Schrank mit den Schubladen stellen. Diesen Apotheker können wir anrufen und können ihm sagen, hallo, ich hätte gerne das Aspirin. Dann holt er es aus dem Schrank anhand seines Dateisystems raus und schickt es uns zu. Und umgekehrt könnten wir ihm dann natürlich auch Daten schicken, sagen, das ist Aspirin, leg's bitte unter Aspirin ab. Und der Apotheker, also der NAS-Dateiserver, würde es für uns wieder ablegen.
Ja, der normale Computer ist halt der Mensch in der Apotheke mit dem Apotheker im selben Raum. Und das Network Attached Storage ist die Fernapotheke mit dem Telefonnetzwerk dazwischen.
Ja. In der Realität ist es natürlich dann kein Telefon und kein Apotheker, sondern es sind irgendwelche Festplatten, die in einem Dateiserver sind. Und dieser Dateiserver spricht dann zum Beispiel über das IP, das Internetprotokoll, mit eurem Computer.
Ja.
So, Chris, bevor wir Schluss machen, was haben wir vergessen? Viel, oder? Wir können doch noch mindestens 5 Stunden machen.
Ja, kleines Ding, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, es muss nicht immer ein kleines Klötzchen sein, was in irgendeinem Kasten verbaut ist. Also sprich die Festplatte als einzelnes oder wie man in der Technik auch manchmal sagt, diskretes Element, was ich ausbauen in die Hand nehmen kann und sage, ich habe eine Festplatte in der Hand. Mittlerweile ist es soweit, die Integration und die Effizienz treibt die Hersteller von Gesamtsystemen. Ich drücke mich jetzt hier mal ein bisschen wurschtelig aus.
Mit Gesamtsystemen meint Chris sowas wie einen Dateiserver, oder?
In die Richtung gehe ich gerade nicht. Okay. Wenn ich mal Markennamen schmeißen darf, ein iPad Air. Ein iPad Air hat innen drin auch eine SSD, das heißt Speicher auf Basis von Flash-Bausteinen. Aber wenn ich das iPad, habe ich iPad gesagt?
Ja, du meinst ein MacBook.
MacBook Air, aber in den iPads ist es genauso. Da speichere ich ja auch Sachen drin ab und das ist der nächste Schritt hier. Also bleiben wir beim MacBook Air, das ist wie ein normales Notebook, das kann ich aufmachen, da habe ich ein vollwertiges Desktop-Betriebssystem drin, da habe ich auch eine Festplatte drin, aber wenn ich das Ding aufschraube, gucke ich da rein, finde ich kein Klötzchen, keinen Baustein mehr, den ich in die Hand nehmen kann und sage, ich habe die SSD in der Hand. Gibt es nicht mehr. Um die Geräte immer kleiner zu bauen und teilweise auch günstiger, geht man dazu über und nimmt all die Bausteine, die in dem Kästchen drin sind, holt die alle raus und backt die direkt aufs Mainboard. Da geht dann so der schleichende Übergang in das, was ich vielleicht Embedded nennen würde. Embedded heißt eingebettet. Ja, genau. Großer Eintopf. Mhm. Und da ist, glaube ich, so ein, wie heißen sie? iPads sind die anderen Dinge.
MacBook?
Und MacBook Air ist da vielleicht der The Missing Link, also der Übergang vom Affen zum Menschen oder andersrum. So ein MacBook Air hat noch eine SSD, das sind alles ein und dieselben Bauteile, aber die sind alle nicht mehr in einer separaten Schachtel.
Box, sondern fest aufgelötet.
Auf dem Mainboard.
Genau.
Hat Vorteile, ist alles kleiner, ist vielleicht ein bisschen billiger, weil man sich die Box spart. Man muss keinen Platz mehr lassen für Schrauben, die man irgendwo reindreht. Aber wenn da jetzt was kaputt geht, ja, Problem. Mhm. Dann kann ich das ganze Mainboard tauschen.
Naja, lass uns mal noch bei dem MacBook bleiben. Mhm. Aber wir sollten langsam echt mit der Schleichwerbung, nachdem wir beide keine Apple-Geräte benutzen, aufhören.
Das ist keine Werbung. Ich habe gerade gesagt, dass es Probleme bereiten kann.
aus dem Grund, dass es natürlich, dass der Speicher und die Rechenteile des Computers immer weiter verschmelzen oder unter anderem aus diesem Grund, wird was anderes sehr populär in letzter Zeit. Nämlich die sogenannte Cloud.
Ich hab's gewusst.
Der Cloud-Speicher.
Lass mich noch eben zu Ende bringen mit den Bauteilen.
Okay.
Das nächste, was dann noch kommt, sind dann die so Sachen wie Handys oder dann eben die iPads oder Tablet-Computer, wo man dann nicht mal mehr wirklich eine Festplatte drin hat, sondern nur noch irgendwelchen internen Speicher, der irgendwo da drin ist. Aber vielleicht kommt man noch nicht mal mehr so richtig ran als Benutzer. Was allerdings eine Sache vom Betriebssystem ist.
Mhm. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Früher konnte man eine Festplatte aus dem Computer ausbauen, in einen anderen einbauen und konnte im Optimalfall wieder darauf zugreifen. Das wird natürlich mit heutigen Geräten immer schwieriger.
Ich werde nicht hingehen und mein Telefon aufknacken und einen Flash-Baustein auslöten.
Ja, ja, genau.
Und dann hoffen, dass dann mein Flash-Chip mit dem kaputten Mainboard in einem anderen Telefon, was ich mir im Laden gekauft habe, wieder funktioniert, damit ich an die Daten noch rankomme. Nee.
Deshalb gibt es jetzt
Cloud-Speicher.
Darf ich?
Ja, bitte.
eigentlich ist dieses ganze Cloud-Zeug ja nur Schlagwort finden für Werbung. Aber ein bisschen technisch ist trotzdem etwas dahinter.
Ich habe es mittlerweile rausgekriegt. Es hat lange gebraucht, bis ich definieren konnte, was Cloud-Speicher ist.
Früher, kenne ich das noch so, hat man in technischen Zeichnungen für das Internet oder allgemein für unbekannte große öffentliche Netzwerke immer Wolken benutzt. Ich glaube, es kommt daher. Speicher im Internet.
Oder? Ja, daher kommt der Name. Aber das ist ja ein Problem. Wenn man jetzt einfach sagt, wir haben immer die Wolke benutzt, um das anzudeuten in Zeichnungen, dann hat man irgendwann so ein... Jeder weiß zwar, was gemeint ist, alle sagen dazu Cloud. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, was heißt denn das? Ja, keine Ahnung.
Ja, die Wolke halt.
Meine Daten gehen in die Wolke und da ist dann alles fluffig. Und ich glaube, einen Begriff gefunden zu haben, eine Beschreibung, die das Ganze ein bisschen näher erklärt. Das sind, meine Daten werden abgespeichert auf Servern anderer Leute.
Ja, das ist völlig richtig und darauf wollte ich auch ein bisschen raus, weil wir sind ja hier immer noch im Chaosradio und das ist ein großes Problem. Wenn ich jetzt so ein Smartphone hätte, das nur noch internen Speicher hat und ich darauf zum Beispiel nicht mehr extern zugreifen kann, gibt es heutzutage schon, dann habe ich häufig die Möglichkeit, auf einen anderen Computer, also in der Cloud, auf einem Server meine Daten abzuspeichern.
Also du meinst, ich mache ein Kabel an das Telefon, sehe aber keine Dateien mehr.
Ja, das gibt es ja durchaus. Also ich komme nicht mehr an alle Daten, die ich heute auf meinem Smartphone abspeichere, von außen so direkt dran. Mhm, ja. An die Fotos schon und meine Kontakte kann ich vielleicht auch noch sichern. Aber manche Sachen, die einzelne Apps abspeichern, kann ich von außen gar nicht mehr erreichen. Mhm. Und häufig kannst du dann bei aktuellen Geräten in der Cloud deine Backups machen, so dass du, wenn dein Smartphone kaputt geht, ein neues kaufen kannst, dich damit wieder an die Cloud verbinden kannst und die Daten runterladen kannst. Und damit ist die Cloud in dem Fall eigentlich auch nur ein Dateiserver, der irgendwo im Internet bei meinem Anbieter liegt. Und das bringt aber natürlich auch große Probleme mit sich, weil wenn wir uns mal so einen Smartphone-Hersteller wie Apple nehmen, die ja Abermillionen Kunden haben, die diese Dienste nutzen, haben die auch Tausende, wenn nicht Millionen Server in Rechenzentren, wo alle Benutzer weltweit oder viele Benutzer weltweit ihre Daten drauf abspeichern. Und damit werden natürlich diese Server extrem interessant für Leute, die ein Interesse daran haben, im großen Rahmen die Daten anderer Leute anzuschauen. Und das ist immer ein bisschen gefährlich an Cloud-Diensten, besonders an Cloud-Backup. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich persönlich zum Beispiel ein Smartphone habe mit einer SD-Karte, wo ich ganz genau weiß, diese kleine Speicherkarte, die kann ich mir rausziehen und ich kann mir meine eigenen Datensicherungen machen und muss es nicht in irgendeine fremde Cloud hochladen, wo Angreifer potenziell als erstes hinschauen, weil sie dort besonders viele Opfer finden würden.
Das Problem bei Cloud Backup ist jetzt, dass es das gesamte Telefon kopiert mit allen Daten, die da drauf sind. Und wenn ich dann so ein Backup angreife und mir einen kompletten Backup-Datensatz runterlade, kriege ich praktisch eine Kopie vom gesamten Telefon.
Ja, und genau genommen ist in der Cloud ja nicht nur ein Telefon, sondern die Telefone von vielen Millionen Leuten. Und wie gesagt, wir sagen jetzt die Cloud, aber effektiv verbirgt sich hinter der Cloud ein Rechenzentrum, wo schränkeweise Speichersysteme, Zugangsserver und Ähnliches stehen.
Und darauf läuft nur irgendein Programmcode und sowas hat üblicherweise Fehler.
Genau. Und wenn das Ganze physikalisch natürlich auch noch an einigen wenigen Rechenzentren weltweit angesammelt wird, dann sind natürlich auch die Zugangspunkte dieser Rechenzentren, wie wir mit der NSA und PRISM mitbekommen haben, ein sehr exponiertes Ziel. Das natürlich bei Weitem nicht so interessant wäre, wenn es niemand benutzen würde und wenn jeder seine SD-Karte zu Hause hätte. Weil wenn du bei jedem persönlich daheim vorbeischauen musst, um an die Speicherkarte zu kommen, dann ist der Aufwand überhaupt nicht mehr gerechtfertigt.
Ja, im Gegensatz dazu habe ich 3 Rechenzentren, wo die Backups abgespeichert sind. Da stelle ich dann 3 Autos hin, die bohren 3 Kabel an und dann habe ich Zugriff auf alle Backups, die jemals gemacht worden sind.
Genau.
Möglicherweise. Da gibt es natürlich auch Maßnahmen, die das verhindern können, wie Verschlüsselung. Aber das ist dann, wie gut das dann programmiert ist und wie sicher das ist, wie stark das andere Leute davon abhält, wie groß der Aufwand anderer Leute sein muss, um darauf zuzugreifen, ist so eine Sache, ja.
Ja, das ist total fragwürdig, aber Antworten darauf finden wir dann ab 27. Dezember wieder auf dem 31. Chaos Communication Congress in Hamburg. Mhm. Und damit kommen wir jetzt auch schon langsam zum Ende. Das war's vom Chaos Radio 32. Wir würden uns freuen, wenn wir euch auf dem Kongress sehen.
Für alle, die jetzt live im Radio zuhören, die Sendung gibt es auch als Podcast später zum Runterladen.
Ja, auf radio.muck.ccc.de. Dort haben wir auch nochmal die Shownotes, wo wir diverse Sachen, die wir heute nur ansprechen konnten, nochmal detaillierter verlinken werden, wenn es euch weiter interessiert und
zum Nachlesen
lesen wollt. Und ansonsten, Chris.
Nächste Sendung. 33. Chaos Radio.
Genau, am 14.01.2015.
15.
Ja,
Frohes neues Jahr dann allen.
Ja, genau. Guten Rutsch, frohe Feiertage auch.
Mhm.
Und mir auch. Dann bis zum Chaos Radio Nummer 33, wo wir eine Kongresszusammenfassung mit all den neuen Infos zu Cloud Security und noch ganz, 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 ganz vielen anderen Sachen für euch versuchen zusammenzufassen.
Klauen wir noch einen Spruch zum Abschluss?
Immer.
Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer eure Backups.
Okay, das klingt gut. Viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.